Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze. Sagst du immer herzlich willkommen oder hallo?
Ich sag immer herzlich willkommen bei den Filmfellers.
Ach, könnt mal sehen, wie nett wir immer sind.
Ich find's auch so witzig, weil ich weiß nicht, euch fällt das wahrscheinlich nicht auf, aber mir natürlich fällt das irgendwie selber auf, weil wir reden immer kurz so, ja, hier Aufnahme starten, blablablub. Erstmal natürlich hallo in die Runde, wenn wir so einen Call starten und sowas. Und immer wenn wir diese Aufnahme starten, immer wenn ich dieses herzlich willkommen beim Filmfellers sage, wechsle ich nochmal in so einen anderen Ton. Also irgendwie so in so einen anderen Tonus, den ich vorher nicht hatte,
ja, im normalen Gespräch. Vorher, wenn die Aufnahme nicht läuft, ist Benny ein kleiner Sadist, ey. Nein, er ist natürlich auch zu uns sehr lieb, aber zu euch ist er noch ein bisschen lieber, da nimmt er seine Aufnahmestimme auf.
Gut. Das ist tatsächlich wahr, so dumm es klingt, aber sagen wir mal so, meistens vergisst man diese Aufnahmestimme nach 5 Minuten in der Aufnahme, aber so die ersten Minuten, da gibt man sich immer noch Mühe.
Ja, die Stimmung, die Stimme und die Stimmung wechselt dann, wenn du uns, mich und Alex dann hörst, dass dann wieder der leichte Benny-Aggressionston durchkommt. Aber heute kann ich leider nur eine Person aggressiv machen, das bin ich, weil Alex liegt leider krank im bayerischen Eck. An dieser Stelle gute Besserung, auch wenn er es...
Auf jeden Fall gute Besserung.
Wir sind nicht
und ich habe noch eine Hiobsbotschaft für dich, Alex, weil... um euch schon mal abzuholen da an den Empfangsgeräten. Wir reden heute ein bisschen über das Schaffen von Leonardo DiCaprio, der ja gerade im Kino ist mit One Battle After Another. Und Dennis und ich haben den Film zuletzt gesehen. Aufgrund dessen wird es heute auch kein zuletzt gesehen geben. Das gibt's dann zum Schluss, als großen Abschluss dieser Folge. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das. Alex und ich haben schon eine Folge aufgenommen, nämlich zur King-Verfilmung. Aber es tut mir leid, Alex, ich glaube, aus Aktualitätsgründen würde ich diese Folge vorschieben. Aber keine Sorge an dich und auch keine Sorge an die Zuhörenden. Falls ihr Interesse an King-Verfilmungen habt, wie Alex und ich darüber sprechen, das kommt dann in 2 Wochen.
Ganz genau, so.
Und damit haben wir jetzt schon fast alles vorweggenommen, nämlich was heute das Thema sein wird, dass es kein zuletzt gesehen geben wird, also nur zum Schluss. Aber eine Sache haben wir nicht vorweggenommen, die gehört einfach auch hier dazu. Bei mir ist heute allerdings nichts. Ich presche mal vor, ich habe hier nichts zu trinken. Ich werde gleich ein bisschen Wasser trinken. Bin immer noch ein bisschen angeschlagen, deswegen ist bei mir heute nichts Alkoholisches am Start. Aber was gibt's denn bei dir?
Gut, ich trinke heute was. Es ist ja gerade Oktoberfestzeit und aus diesem Grund, ich weiß nicht, ich will. Es war mir nach Jever. Ich trinke Jever. Hm. Hoch aus dem Norden.
Mal zum. Also wollte ich gerade sagen, so der komplette Gegenpol-Ding zum Oktoberfest.
Es ist absolut kein Bashing gegenüber das Oktoberfest. Kein Wäschen gegen das Oktoberfest, aber ich hatte Bock auf Jever. Deswegen ist es Jever geworden. Gut, du hast es ja schon gesagt, ihr hattet eine kleine King-Biografie. Die konnte ich ja selber...
Genau, und heute machen wir wieder eine Biografie.
Mit einer, der, finde ich, wie mir immer mehr bewusster wird für Film, einer der besten, doch definitiv einer der besten Schauspieler, Leonardo DiCaprio.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Das ist mir jetzt so ein bisschen so ein paar Minuten, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, aufgefallen.
Du hast schon mal sowas gemacht.
Genau das. Du erinnerst dich auch daran.
Ja, okay. Natürlich. Ich glaube, das geistert sogar noch auf YouTube rum.
Das kann sogar sein. Das wollte ich mir gerade erzählen, weil oft erwähnt meine Studienjahre in Berlin und irgendwann hatte mich Montana Person da besucht. Und dann dachten wir einfach, als wir bei mir dann in der Küche da saßen, hey, lass uns doch mal einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, insgesamt haben wir dann 3 Folgen aufgenommen. Und die erste, die wir aufgenommen haben, war auch über die Filmografie von Leonardo DiCaprio unter Sam und Bobs Filmgarage, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Aber ob es das wirklich noch gibt, ich weiß nicht, ich hatte schon Ewigkeiten, das ist mir, wie gesagt, das ist vorhin wieder einfach so eingefallen, dass es das ja schon mal gab oder dass ich sowas schon mal gemacht habe tatsächlich.
Es gibt's. Es ist noch da. Krass. Sagenhafte 2694 Aufrufe.
Wow, das ist aber erstaunlich viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das habe ich jetzt nicht gerechnet.
Und was ich... Zwei Sachen muss ich loswerden. Einmal habe ich Angst, dass unsere heutige Folge schlechter wird, als die ihr vor 12 Jahren aufgenommen habt. Und dazu kommt noch, ich sehe gerade, dass das Video, wie gesagt, vor 12 Jahren hochgeladen worden ist. Ist der Film Django. Und ich denke mir so...
Der war damals aktuell, ja?
Ist Django jetzt 12 Jahre alt? Ernsthaft?
Ja, wahrscheinlich sogar schon mehr, würde ich mich nicht wundern. Warte mal, ich kann ja mal ganz kurz gucken. Django Unchained kam 2012, ja, 13 Jahre.
Ich muss ein Stück von meinem Jever nehmen, damit ich mich wieder ein bisschen aufbessere. Gut.
Bobs Filmgarage mit Sam, so hieß das. Genau, siehst du, ich habe mich nicht mal mehr an den Namen erinnert.
Aber es ist noch online. Und wie gesagt, 2000...
Krass. Krass. Ich weiß gar nicht, ob. Ich meine, klar, Montana Person wird wissen, dass das Ding noch online ist, aber trotzdem witzig. Er hat es ja online gestellt.
Wollen wir mal hoffen, dass diese Episode qualitätmäßig besser wird. Also nichts gegen eure alte Folge, aber ich schlag mal vor, wir legen einfach mal los, oder?
Ich würde sagen, wir machen es dann auch wirklich ganz einfach chronologisch und
ja, für alles andere sind wir auch ein bisschen zu dumm für so.
Und sind wir mal ganz ehrlich, wobei, das mit zuletzt mit King und Alex, werdet ihr dann in 2 Wochen, das haben wir jetzt nach Popularität gemacht, aber in diesem Fall machen wir es wirklich chronologisch. Aber eigentlich muss man da wirklich dazu sagen, für den allerersten Film hätten wir Montana Person wirklich gebraucht. Und Alex vielleicht auch. Denn ich weiß nicht, wie viele es von euch wissen, denn Leonardo DiCaprios erster filmischer Auftritt war tatsächlich in Critters 3. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese kleinen, ich glaube, ich weiß nicht, kann man sie Horror nennen, an diese Horror-Plüschfeldtierchen erinnert, die in den 80ern geboren wurden. Der dritte Teil ist von 91. Und ich muss dazu sagen, ich habe den ersten gesehen und den zweiten auch, beide zusammen mit Montana Person. Ja, für mich, ja, es waren halt immer so ein bisschen die leicht dreckige Variante von den Gremlins. Und ich habe aber halt aus 1 zu 2 halt nie was anderes gesehen, deswegen kann ich zum dritten Teil auch nichts sagen.
Ich weiß nicht, welche Teile ich gesehen habe. Für mich sind diese Art von Filmen einfach immer ein Wisch und die sind qualitätmäßig. Wahrscheinlich ist der eine oder andere besser, klar, aber kann ich jetzt so nichts sagen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, das war einmal, habe ich dich mitten in der Woche von einer Party aus angerufen, ich glaube so um 11:30 und habe dich gefragt, in welchem Critters-Teil Leonardo DiCaprio spielt.
Und du hast so gesagt, siehst du, daran erinnere ich mich gar nicht mehr.
Du hast so gesagt, Teil 3 und hast wieder aufgelegt und ich so, ja gut, danke, Teil 3. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich an diesen Film auch nicht wirklich dran erinnern, deswegen habe ich dich auch wahrscheinlich angerufen, damals, vor mehr als 12 Jahren.
Gott, aber ich verstehe. So, und ich glaube, beim zweiten Film werden wir auch noch ein bisschen das Problem haben, dass wir ihn nicht gesehen haben. Es sei denn, du überrascht mich jetzt und du sagst mir, dass du den Film Poison Ivy, die tödliche Umarmung, kennst.
Digga, der Film nicht und This Boy's Life habe ich auch nicht gesehen. Wobei,
oh doch, über This Boy's Life kann ich was sagen.
Dann mach was und ich kann eventuell mit einspielen, weil der erste Film, der mir wirklich in Gedächtnis kommt, ist Gilbert Grape.
Ja, weil jetzt sind wir nämlich in dieser Phase. Ich würde sogar sagen, nicht nur This Boy's Life, ich würde so sagen, und Gilbert Grape, wie du gerade schon erwähnt hast, ich würde so sagen, so in den nächsten, ja, so 3, 4, 5 Filme, das sind so typische Filme, die liefen dann vor allen Dingen, als wir jung waren, auch relativ häufig, mal irgendwann mal so tagsüber auf irgendwelchen Sendern oder so, die konnte man sich dann hier und da immer mal wieder angucken. Leo war gerade in seinen jungen Jahren, glaube ich, immer so ein bisschen so, ja, dieser Junge, der hat dann halt in irgendwelchen, vielleicht nicht den größten, aber schon so in irgendwelchen so Jugenddramen und sowas immer gerne mal mitgespielt. Und wie gesagt, zu Poison Ivy konnte ich jetzt nicht sagen. This Boy's Life, da spielt er ja den Stiefsohn, oder besser gesagt, er spielt den Sohn von Ellen Barkin, die dann halt ihren einen neuen Mann kennenlernt, gespielt von Robert De Niro, der in dem Film dann halt wirklich extrem, ja, halt nicht gut ist, für beide, nicht? Und das ist halt, wie ich es gerade gesagt habe, das ist halt so ein Coming-of-Age-Drama, wobei Coming-of-Age würde ich da rausstreichen. Das ist einfach ein Jugenddrama, weil es geht ja nicht wirklich um Coming-of-Age, das ist halt einfach nur, wie er unter dieser Hand dieses sehr strengen Stiefvaters aufwächst. Ja, er hat einfach ein... Ich muss sagen, bei mir ist halt auch lange her, dass ich gesehen habe, aber es war halt einfach einer dieser Filme, die damals so ein bisschen erstmal so diesen Jugendstar Leonardo DiCaprio etabliert haben. Und ich sehe gerade, da haben auch so ein paar andere bekanntere Namen mitgespielt. Und ich weiß, ich glaube, das war ja sogar ein relativ erfolgreicher Film. Oh, ich sehe gerade, Tobey Maguire hat ja auch mitgespielt und das ist ja tatsächlich so eine Sache. Die beiden gelten ja bis heute immer noch als sehr gute Freunde. Ich weiß gar nicht, ob sie sich da kennengelernt haben oder ob sie sich schon vorher kannten.
Das weiß ich selber nicht und ich muss sagen, ich habe gerade den Trailer gesehen und der Trailer sagt mir auch nichts.
Also da kannst du ihn wirklich nicht, okay, krass. Ja. Weil, für mich war das irgendwie auch so ein typischer Film, so wie jetzt die jetzt später, die wir ja gleich noch besprechen werden, sowas wie Gilbert Grape oder
Jim Carrey.
Jim Carrey, ich wollte sagen, der englische Name ist Basketball Diaries, ich kann gerade nicht auf dem Deutschen, aber das sind so Filme, die liefen halt damals immer und immer. Oder auch sowas wie Marvins Töchter oder wie heißt der auf Deutsch?
Jim Carrey in Straßen New York oder?
Nein, der zwischen Romeo und Julia und Titanic.
Total Eclipse, die Affäre von Rimbaud und Valerie.
Okay, dann haben wir haben unterschiedliche Listen hier auf, merke ich gerade eben, weil bei mir kommt da, wie heißt denn der Film?
Ach, Marvins Töchter.
Ja, genau, Marvins Töchter kommt nämlich dazwischen. Aber das ist jetzt erstmal auch egal, weil das sind alles so typische, diese typischen 90er-Jahre-Filme, die dann irgendwie eine Zeit lang immer mal wieder im Fernsehen liefen, die du auf RTL 2 gesehen hast, die du nachmittags am Sonntag auf ProSieben gesehen hast, irgendwie solche Sachen. Und dafür fallen jetzt irgendwie so ganz, ganz viele Filme rein. Und der nächste allerdings, der war für mich irgendwie mal so, ja, alle paar Monate mal am Dienstag um 20.15 Uhr auf Kabel 1. Das war nämlich Gilbert Grape. Irgendwo in Iowa. In der Hauptrolle mit Johnny Depp. Und Leonardo DiCaprio hat seinen, ja, eingeschränkten jüngeren Bruder gespielt in einer wirklich nicht sehr wohlhabenden Familie, in doch eher armen Familie mit einer sehr auffälligen Mutter, um es mal so auszudrücken. Und das war halt, ja, es war halt ein irgendwie Milieudrama, aber nicht so, wie man sich Milieu in einer Großstadt vorstellen würde, nämlich dann irgendwie in irgendwelchen Sozialwohnung oder sonst was, nein, das war halt irgendwo in Iowa, wie es dann halt dieser deutsche Zusatz dann auch gesagt hat, was alles so ein bisschen was so, ja, so kleinstadtmäßiges, vorörtliches, ländliches an sich hatte und mit dem Hauptdarsteller halt Johnny Depp, der dann auch eine junge, helf mir, wir springen, wie heißt die Schauspielerin nochmal? Juliette Lewis kennenlernt, genau, dann zu diesem Paar und ich erinnere mich tatsächlich, witzigerweise, ich erinnere mich an viele Szenen mit Leo, ich erinnere mich an die Mutter, wie sie dann zum Ende dann doch mal hochkommt und solche Sachen, aber, und ich weiß, es gibt halt diese Liebesgeschichte zwischen Johnny Depp und Juliette Lewis, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe den Film seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, worum ging es eigentlich in dem Film?
Was geht, es geht eigentlich um gar nichts, es geht einfach nur um die kleine Lebensgeschichte um Gilbert Grape, der, wie er sich aufopferungsvoll um seine Familie dort kümmert. Und dann trifft er ja, ja sein Love Interest, gespielt von Juliette Lewis, die dann halt so ein bisschen ja, sein Leben so wieder so ein bisschen aufpäppelt. Eigentlich ist es eine sehr, sehr, für mich war es damals als Kind immer auch ja harte Geschichte, aber eine sehr ruhig erzählte Geschichte. Und ich muss jetzt sagen, bevor wir jetzt hier einfach so mal so ein bisschen die Filme so durchrattern von Leonardo DiCaprio, für mich persönlich kann ich ihn so einordnen in drei Dekaden. Das ist, wir sind gerade so in der ersten Dekade, Jungschauspieler, hat eigentlich immer so einen kleinen, smarten Jungen gespielt, außer bei dem Film, wo er halt diesen geistig behinderten Jungen gespielt hat. Die zweite Dekade kam ja dann komplett sein Loverboy-mäßig so raus, wo die Filme so ein bisschen glatt geworden sind. Und in der dritten Dekade ist er dann wirklich als interessanter Schauspieler geworden. Nur so mal als vorneweg, wie ich den so ein bisschen einteile. Und wie du schon sagst, bei Jim Carrey und Gilbert Grape, das waren für mich immer, ich habe die Filme immer so, ich glaube, gefühlt auf RTL 2, 20.15 Uhr gesehen. Nachmittags kann ich mich ehrlich gesagt an die nicht erinnern. Für mich war das immer so Abendsfilme. Und lass mal gleich zu Jim Carrey springen. Ich fand, Jim Carrey war für mich auch immer so total der krasse Film. Und ich als kleiner Junge, den ich gesehen habe, durch meine Schwester, weil meine Schwester habe ich schon öfters mal erwähnt, 5 Jahre jünger, da habe ich so diverse Filme mit ihr immer gucken dürfen und das war auch einer von denen, die sie immer gucken wollte, wo ich dachte, warum, ach so, okay. Und keine, ohne Witz, ich glaube, durch ihn hatte ich, als ich klein war, Angst durch Drogen. Also dieser Film hat mir damals echt panische Angst vor Drogen genommen. Also ich meine, was nehmen sie da? Kokain?
Und ich weiß gar nicht mehr, was sie da für eine Droge nehmen bei Jim Carrey.
Gott, der Wikipedia-Eintrag ist so mega kurz. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass Mark Wahlberg und Juliette Lewis hat auch wieder mitgespielt.
Oh.
Tja, was soll man zu der Geschichte erzählen? Wir müssen ja nicht zu jeder Geschichte so ein bisschen, zu jedem Film die Geschichte erzählen, wie ich finde. Ich glaube, das ist ein bisschen
langweilig. Nee, das hatten wir, genau, das hatte ich jetzt letztens mit Alex auch bei dem Stephen King-Podcast. Da ich das für so viele Filme erwähnen, ist es etwas schwierig, jeden Film dann auch wirklich auch nochmal auf die Geschichte einzugehen. Da müsstet ihr euch dann, falls wir euch irgendwie doch mal Geschmack auf etwas machen sollten, was ihr noch nicht kanntet, was ja dann durchaus doch mal sein könnte, einfach mal selber kurz vielleicht mal informieren, worum es dann auch wirklich genau geht. Ihr wisst, normalerweise machen wir das eigentlich so, dass wir, wenn wir Filme vorstellen, dass wir die auch mal kurz beschreiben, aber heute würden wir es mal, vielleicht nicht komplett, aber immer mal so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen.
Also gehen wir mal so ein bisschen auf seine Schauspielische, oh Gott, wie viel Jever habe ich getrunken?
1.
Bei Gritters kann ich es absolut nicht einschätzen. Gilbert Grape fand ich ihn in meiner Erinnerung echt ein guter Schauspieler, wie er diesen behinderten Jungen gespielt hat. So. Bei Jim Carrey habe ich damals schon, als ich jung war, irgendwie war mir das schon so ein bisschen zu seicht, zu glatt. Er hat ja diesen mega Drogenabhängigen gespielt. Wie gesagt, ich habe da Angst vor Drogen, aber irgendwie habe ich es dann im Endeffekt doch nicht so richtig abgekauft. Und dann kann ich mich genau erinnern, wie er dann am Ende diese Gedichte immer vorgetragen hat. Ich weiß nicht, wie sehr du das noch im Kopf hast, weil er war ja dann.
Nee, ich habe den Film. Aber was ich. Ist das überhaupt ein Kinofilm gewesen oder war das eher so ein amerikanischer TV-Film?
Jetzt stellst du mir Fragen, jetzt
Das
setzt du
weiß ich
mal.
nämlich gar nicht, weil ich finde halt, wenn ich mir den auch so angucke, der hat auch schon so ein bisschen TV-Film-Appeal, finde ich. Ich kann es dir aber nicht beantworten.
Ich glaube ehrlich gesagt, der war. Ich habe keine TV. Nein. Mir kommt er nicht vor wie ein TV-Film. Wenn du jetzt auch sagst, mal Stephen King von damals, das ist für mich TV-Filme, Fernsehfilme. Und qualitätmäßig, bildmäßig habe ich das nicht im Kopf. Kann natürlich das jetzt kann sein, dass du recht hast, aber keine Ahnung.
Nee, also wie gesagt, ich habe ihn damals halt. Für mich war das so ein typischer SL2-Film tatsächlich. Aber und ich weiß, ich habe den damals auch gesehen und ich fand ihn auch hart. Aber wie du es gesagt hast, der war zwar hart, aber der war jetzt auch nicht. Er war halt kein Kids, ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Er war vielleicht irgendwie schon so Drogen für uns, aber es war trotzdem noch kein Kids oder sowas in die
Er war ein
Richtung.
bisschen
Der war halt doch noch
weichgespült.
ein. Genau, der war halt schon etwas weichgespülter als jetzt die richtig harten Milieudramen.
Bisschen übertrieben. Ach so, und Jim Carrey ist tot, wie ich gerade sehe. Also Jim, der da
Der
den einen
echte.
spielt. Ja, der echte. Aber schon lange. Und das ist ja auch, jetzt gehen wir so ein bisschen in die nächste Rolle, da, wo er auch wirklich so bekannt geworden ist. Also kurz zu Marvins Töchter, da kommt er ja bei dir in der Liste auch eher dran. Marvins Töchter habe ich damals immer nur teilweise
Nee, bei mir
gesehen.
kommt jetzt aber noch mal ein ganz anderer Film.
Ja, welcher denn?
Schneller als der Tod.
Ach da, ja, stimmt, die haben wir übersprungen.
The Quick and the Dead. Und das ist so ein Film, das ist so,
Das ist aber ein
witzigerweise,
schlechter
das ist so ein
Western.
Film. Also genau, vor allen Dingen, ich mag ja Western, das habe ich schon hier und da mal gesagt, aber ich glaube,
Der ist aber
den
nicht
habe ich nie
schlecht.
gesehen. Ich habe witzigerweise, ich glaube, ich habe den Trailer sicherlich, vor allen Dingen so im Fernsehen, so bei Kabel 1 oder sonst was, sicherlich 20, 30 Mal gesehen, aber ich glaube, ich habe den Film selber nie gesehen.
Ich habe ihn gesehen für euch und er ist schlecht. Er ist mit Sharon Stone, mit Gene Hackman, mit Russell Crowe. Yeah! Alle haben coole Namen, aber der ist einfach nur so schlecht. Am meisten, woran ich mich erinnern kann, dass jedes Mal, wenn ein Duell war und einer wurde erschossen, dass er, wenn er vor der Sonne stand, gesehen hat, wie sein Schatten ein Loch hat. Verstehst du? Das Einschussloch.
Ja, ich verstehe es.
Also, er guckt auf seinen Schatten, sieht ein Einschussloch und dann fällt er um, weil er tot ist.
Ich sehe auch gerade, dass der von Sam Raimi ist. Siehst du, das war mir nicht mal bewusst, dass der von Sam Raimi ist. Vielleicht soll ich mir doch nochmal angucken. Keine Ahnung.
Ja, ich habe ihn, wie gesagt, echt schlecht in Erinnerung. Das war die Zeit, wo sie schlechte Western gemacht haben.
Das
So.
stimmt. Diese 90er Western, die waren größtenteils nicht die besten. Das muss man ja auch wirklich so sagen. Viele wollten der mit dem Wolftanz sein, aber kaum einer war's. Und doch der mit dem Wolftanz war ja eine andere Art Western als die Western, die es vorher in den 70ern oder so gab.
Ich hänge da gerade an meinen Jever. Ganz ehrlich, ich kann es nicht erklären, aber der mit dem Wolftanz ist für mich kein Western. Ich kann es nicht ganz genau erklären. Das ist für mich so eher so ein Historienfilm irgendwie.
Er hat ja auch eher den Appeal, muss man ja auch wirklich sagen.
Siehst du. So, also können wir vom schlechten Western gleich weitergehen. Ich will mal kurz zu Marvins Töchter nur kurz was sagen. Frauenhaushalt groß geworden. Da wurde der Film ab und zu mal geguckt. Ich habe ihn damals nicht verstanden, weil das, glaube ich, einfach so ein Drama war. Und ich glaube, ich war einfach komplett im falschen Zeitalter. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er da am Bett saß und so ein Mann, der im Sterben lag, ein ganz alter, begeistert war, wie ja, so ganz traurige Szene, wie mit einer Taschenlampe gespielt worden ist.
Das
Es
Witzige ist,
waren.
erinnerst du dich noch, wie ich zu dem Film stehe?
Nee, das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Ich kann mir sehr viel, komischerweise kann ich mir sehr viel in deinem Leben merken, aber das nicht.
Nee, weil das war witzig. Das war einer unserer ersten Filmverlassfolgen, deswegen hat sich das bei mir so eingespeichert. Damals hatten wir immer noch am Ende der Folge ja unser Verhör immer am Ende der Folge, hatten wir ja in jeder Folge. Und da war irgendwann mal eine Frage, die du mir gestellt hast, worauf die Antwort Marvins Töchter war. Und ich meinte damals zu dir so: Ich kenne den nicht. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie von diesem Film gehört. Und ich habe ihn auch bis heute nicht gesehen. Also das ist wirklich so, das ist ein Film, über den habe ich nur, also mit dem habe ich nur über dich Berührungspunkte. Ich kenne von dem Film einfach gar nichts.
Dank meiner Mutter und dank meiner Schwester. Ich habe nur im selben Haus gelebt und hatte nicht die Herrschaft der Fernbedienung. Ich war raus aus dem Game. Ich war froh, dass ich wach sein durfte. Ach ja.
Dann wäre hier bei mir auf der Liste Total Eclipse. Wie heißt denn der auf Deutsch? Die Affäre von Rimbaud und Verlaine. Okay, ich bin raus. Mir sagt es auch wieder nichts. Da sind wir bei meinem Marvitz-Töchter.
Skippen.
Ich wollte sagen, aber gleich bald kommen wir zu einem Zeitpunkt, ab da kennt man eigentlich jeden Film, den er gemacht hat, weil dann irgendwann wurde er der Superstar Leonardo DiCaprio. Und einer der ersten Schritte, auch wenn jetzt nicht vielleicht für uns, sage ich mal, war halt Baz Luhrmanns 1996 erschienenes, ja, William Shakespeare-Verfilmung Romeo und Julia. Und ich weiß, das war ja damals ein Riesending. Darf ich dir was gestehen? Ich habe den bis heute nie gesehen. Also witzigerweise, ich habe diesen Satz jetzt einige Male gedroppt im Frühwerk von Leonardo DiCaprio, dass ich gewisse Filme gar nicht gesehen habe. Später wird dieser Satz eher seltener fallen, aber gerade so in seinen Anfangsjahren habe ich auch vieles einfach nicht gesehen. Und Romeo und Julia, das war halt damals so ein Ding. Mich hat's abgeturnt, dass da in der echten Sprache gesprochen wurde, wie das Stück hier geschrieben ist. Dazu aber die modernen Bilder. Dieses blaue Hemd, was Leo da trägt, und irgendwie nichts an diesem Film fand ich damals appealing. Und wahrscheinlich einfach so aus der Sicht, dass ich mir ja heutzutage eigentlich fast jeden möglichen Kram angucke, müsste ich mir den vielleicht mal geben. Aber ich bin halt auch Baz Luhrmann. Baz Luhrmann ist bei mir auch so ein Typ. Und wir kommen ja später tatsächlich in dieser Liste auch noch mal zum anderen Film von Baz Luhrmann, wo Leo noch mal mit ihm zusammengearbeitet hat. Aber Baz Luhrmann, weiß nicht, was hat er ja noch gemacht? Der hat ja noch Moulin Rouge gemacht, der hat ja generell so ein...
Aufbrausend, pompös, so.
Ja, genau, und irgendwie, es ist halt nicht meins. Das muss ich halt ganz ehrlich sagen. Das ist halt einfach nicht meins. So diese Art von Filme machen, wie sie halt ein Baz Luhrmann macht. Und deswegen weiß ich halt einfach schon so, ich muss mir Romeo und Julia nicht angucken. Ich meine, ihr wisst, wenn ihr uns aufmerksam folgt, ich habe ja nicht mal was gegen Musicals oder solche Art Filme. Aber irgendwie dieses Bunte, dieses pompös Aufgezogene, irgendwie alles an Baz Luhrmann schreckt mich ab. Und irgendwie, und es ist jetzt auch, glaube ich, kein Film dabei, über den einen, den er noch mit Leo zusammengearbeitet hat, mit dem sprechen wir, den habe ich auch gesehen, da komme ich später drauf. Aber auch Australia oder sowas, es ist also diese Art, Ich verstehe, das ist so ein bisschen, ich nenne es jetzt, das meine ich auch nicht despektierlich oder so. Es ist gemacht für ein Operettenpublikum, die großes Theater wollen. Und, ach nee, es ist einfach nicht meins. Ich will das ja nicht mehr irgendwie schlecht reden, aber ich habe da ein nicht großes Interesse. Deswegen habe ich tatsächlich bis heute, das habe ich schon als Kind so empfunden, das empfinde ich bis heute so, habe ich einfach immer einen Bogen um Romeo und Julia gemacht. Und das meine ich jetzt nicht mehr, wie gesagt, irgendwie despektierlich oder so. Ich habe halt einfach kein persönliches Interesse daran gehabt.
Und zu dieser Art von Film, wie du sie gerade beschrieben hast oder selbst erklärt hast, finde ich manchmal ganz cool. Ich fand auch den Stil, also der Dialoge in Originalsprache geblieben ist, die Bilder aber in der jetzigen Zeit aufgenommen wurde, eigentlich ganz cool. Damals habe ich ihn, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe ihn damals irgendwann nebenbei irgendwie so ein bisschen gesehen und ich habe vor kurzer Zeit immer so ausschnittsweise gesehen. Und dann habe ich aber aufgehört, diese Ausschnitte anzugucken oder mich darauf zu freuen, den ganzen Film zu sehen, aus einem Grund. Und das war Leonardo DiCaprio. Ich finde ihn da nicht gut. Der ist mir da so ein typischer, also das ist dieses Bild, was Leonardo DiCaprio damals hatte, in diesem Bild, in diesem Film, ganz, ganz doll aufgedrückt. Dieses weiche Gesicht, diese typische Leo-Frisur, dieser verschmolzene, übertriebene Blick, den er immer aufgelegt hat, muss man darauf achten, er hatte in diesen alten Filmen immer diesen verschmolzenen, tiefgründigen Blick. Und das war schauspielerisch. Für mich zu schmalzig, nicht gut anzusehen. Und das meine ich ja, das ist noch so in der ersten Dekade von ihm. Und da fand ich ihn damals auch nicht gut. Und deswegen habe ich auch eine Zeit gebraucht, wo ich glaube, viele von uns es noch nicht gut fanden. Und an dem Film, komischerweise, meiner Meinung nach, lag es an ihm, dass ich diesen Film nicht gut finde.
Die anderen Schauspieler
finde ich eigentlich ganz cool sogar, Rollen.
Und da muss ich auch sagen, das ist ja, im Endeffekt kann man auch echt sagen, Romeo und Julia war so der erste Film dieser zweiten Periode, von der du vorhin schon so gesprochen hast, dieser, man muss halt schon sagen, sie ist ein bisschen so dieser weichgespülte, dann aufstrebende Superstar, so ein bisschen.
Ja, bei mir ist so das in der war, ersten Phase ist es noch für mich. Ich komme, kann man ja für jeden anders erklären, ich komme
ja, drauf. Ja, für mich war das aber schon der Anfang, weil das war ja schon ein großes Ding. Und der nächste, der dann hier kommen sollte, das war dann sein absoluter Schritt halt in den Olymp, ja.
Ich will vielleicht ganz kurz was sagen. Ich will die ganze Folge kurz machen. Aber der ist mir aufgefallen, wir müssen mal irgendwann drüber reden. Gibt es eigentlich immer noch Musikvideos, wo es der ganze Film gezeigt wird?
Das ist eine gute Sache. Damals zu Romeo und Julia hier mit
Kiss Me. Love me,
say
that you love me,
kiss me, kiss me. Und da waren die ganzen Szenen aus Romeo und Julia drin. Ja, witzigerweise, ich habe auch schon vorhin drüber nachgedacht.
Deswegen muss ich damals immer wieder gucken.
Und man muss ja auch sagen, jetzt beim nächsten Film sind bei Titanic nämlich, bei Celine Dion's My Heart Will Go On waren ja auch Filmszenen von Titanic drin. Das war halt damals einfach so ein Ding, dass damals so diese Lieder aus den Filmen immer dann mit diesen Szenen, ja, aufgewertet wurden.
Irgendwann hat es aufgehört. Irgendwann hat es aufgehört, dass es Soundtrack direkt zum Film gab.
Ich würde nämlich auch sagen, es hat gar nicht so aufgehört, dass diese Videos nicht mehr so gemacht wurden. Es gab einfach so, dass mittlerweile ist das nicht mehr so, dass ein Film rauskommt, dazu kommt dann ein Lied raus von irgendeinem Superstar oder sowas. Das ist Will mittlerweile Smith, nicht mehr
Will
so.
Will Smith.
Ja, oder der hatte das ja auch in seiner Karriere häufiger. Naja. Ja.
Okay, aber das ist ein anderes Thema, aber ich will es nur mal kurz angeteasert haben.
Nee, du hast ja auch komplett recht und ja, dann können wir jetzt eigentlich auch direkt über, ja, dann das große Schiff hier in der Liste sprechen. Das war nämlich dann Titanic, der damals teuerste Film aller Zeiten mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen. Das war halt damals ein Riesending. Wie lange hat er sich in der Spitze der Filmcharts gehalten? Wie viele Berichte gab es damals bei irgendwelchen RTL-Sendungen, dass sich Frau XY den Film gerade zum 52. Mal im Kino angeguckt hat? Und ich muss ja auch dazu sagen, das war halt damals, ich war damals schon so drauf, dass ich dachte so, ich war einfach interessiert an Filmen. Ich hatte damals schon so ein großes Filminteresse, dass ich damals... Wie alt war ich da? Wann kam der in Deutschland? 97? Mhm. Ja. Dass ich damals einfach als 10-, 11-Jähriger alleine ins Kino gegangen bin zu Titanic, um mir den anzuschauen.
Okay, krass.
Hier im Kleinstadtkino, wo wir herkommen. Und das weiß ich noch, das war super kalt da drin. Ich habe mir da eine Blasenentzündung weggeholt.
Was?
In der Pause bin ich auf die Toilette gegangen. Ich musste ungefähr 3 oder 4 Minuten am Stück pinkeln und konnte nicht aufhören. Das habe ich nie vergessen. Damals habe ich schon gefragt, was ist falsch mit mir? Hab den Film dann da noch zu Ende geguckt und war danach krank. Aber das ist witzigerweise in der letzten Folge für euch, die nächste Folge King, erzähle ich noch über einen anderen Filmbesuch, nachdem ich auch ausgenockt wurde von einer anderen Sache.
Was? War das zusammen im Kino?
Was?
War wir da zusammen
Nein. im Kino? Nein, da habe ich mir danach den Fuß gebrochen. Das habe ich im King-Podcast erzählt. Das war nämlich nach The Green Mile. Titanic, ich weiß nicht, wie ist denn jetzt, wenn jetzt einfach so nach all den Jahren, weißt du, jetzt liegen da 30 Jahre fast dazwischen, nicht ganz. Aber damals war das natürlich auch so, man war ein jugendlicher Junge, der wollte sich dann diesen Schmalz oder so, so hatte, cool die wollte ihn jetzt Scheiß. Nicht so. Ja, genau so eine Art. Aber wie ist so heute so einfach aus als erwachsener Sicht? Wie ist so deine Meinung zu dem Film?
Ich glaube, das ist einfach, das hat mir schon mal in diesem Podcast, es gibt diese typischen 90er-Jahre-Filme, wo so viel so. Viel falsch gemacht wird und ich glaube, der ist nicht wirklich gut gealtert und ich bin da immer noch derselben Meinung wie bei Romeo und Julia. Ich kann ihn da nicht als ernste Rolle abnehmen, dass er ein armer irischer Junge ist und sich auf die, also da ist seine schauspielerische Leistung für mich noch nicht so wirklich da. Klar, was er gemacht wurde mit Geld, was er gezeigt wurde, ist ganz cool, aber es ist
ja klar.
So typisch ein, weißt du was, dieser 90er-Jahre-Film, da wird eine Sequenz gezeigt, da kommt Filmmusik rein und sonst was. Ein guter 90er-Jahre-Film. Nicht Man mehr muss halt sagen, und nicht weniger für mich.
Es ist halt irgendwo immer dann noch ein James Cameron und James Cameron zeichnet sich ja immer davon aus, dass er immer so große Sachen in seinen Filmen gemacht hat, vor allem so tricktechnisch und sowas und alle Sachen, die halt hier mit dem Schiff gemacht wurden, also was, das ist natürlich irgendwie schon für die damalige Zeit vor allen Dingen richtig geiles Kino gewesen, das kann man auch nicht anders sagen. Aber ich muss auch sagen, diese ganze Liebesgeschichte, die war natürlich damals, die war schon sehr, ja, schmalzig. Und, sie war Schmonz. Es ist halt so, es gibt natürlich ein großes Publikum, das genau darauf abfährt. Und es ist natürlich jetzt einfach aufgrund dieser Größe des Films, ist das natürlich auch immer so für viele jetzt immer noch so eine große geschichtliche Sache. Aber letztlich war es halt, ganz ehrlich, hättest du dieselbe Geschichte auf irgendwas anderem gespielt, nicht auf der Titanic, dann wäre das halt die Geschichte an sich nichts Besonderes gewesen. Das Besondere waren die Schiffsszenen.
Ja, ist ja klar. Aber wie gesagt, dieser schmeizige Blick, du hast diese Szene gehabt, wo er diese Aktzeichnung von Kate Winslet gemacht hat. Keine Ahnung, wie sie jetzt gerade im Film hieß, mit diesem
Beleg. Rose, the Whip You Cater. Rose.
Aber Drops on Kate Winslet, die finde ich jetzt gut gemacht. Ja. Aber wie er mit seinem Kumpel auf das Schiff rennt, habe ich noch im Kopf. Und diese, nein. Toller Abenteuerfilm, aber ich habe jetzt auch keinen Hate gegen den.
Nee, genau, ich habe jetzt auch kein, ich habe auch absolut kein Hate gegen Titanic. Ich finde halt nach wie vor, dass er gut gemacht ist. Der ist halt einfach zu lang und der ist ein bisschen zu sehr Schmonz. Punkt. Genau. Aber kommen wir weiter. Ich glaube, in den nächsten Film könnte man sich eigentlich noch viel mehr reiben, wobei ich den damals aus jüngerer Sicht sogar ganz witzig fand. Ich glaube, heutzutage wird mich an dem nichts mehr wirklich appealen. Und zwar nämlich der Mann in der eisernen Maske. Sondern der ein bisschen andere Take an ja,
die drei Musketierfilme.
Was?
Die drei Musketiere, ja.
Ja, genau, Musketierfilme und Leo dann in einer Doppelrolle. Und das war halt, ist ja jetzt, so wie du es gerade schon gesagt hast, eine typische 90er-Jahre-Film. Also wenn man das in diesem Film nicht sagen kann, dann zu welchem Film denn sonst? Also das war auch so ein richtig typisches 90er-Jahre-Ding. Das hat man vor allen Dingen in den 90er-Jahren so gemacht.
Hat er nicht Bruce Springsteen das Lied gesungen oder war das Bryan Adams?
Ja, ich glaube Bryan Adams oder sowas war das.
Oder beide zusammen.
And boah, ich all weiß for das one. Nicht mehr. Nee, das war mal ein anderer Film. All for One war ein anderer Film. Das war dieser andere Musketierfilm.
Ja?
Ja, das war dieser andere Musketierfilm, der 2, 3 Jahre vorher kam. Mit Charlie Sheen und so.
Soll ich was sagen? Ich habe keinen einzigen Musketiere-Film gesehen. Ich weiß, dass es die gibt als Kind. Das war irgendwie, ihr kennt ihr das in eurem Kindheitsgedächtnis? Gab Sachen und die wussten nicht, warum das da ist. Und genau wie bei denen, ich kenne sie nicht. Ich kenne ihre Geschichte null. Ich weiß nichts über die. Ich könnte wie bei Slumdog Millionaire die Frage nicht beantworten. Keine Ahnung. Null Plan. Ich bin aus dieser Geschichte komplett raus. Ich weiß, keine Ahnung. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich finde jetzt gleich nochmal den Soundtrack raus. Das interessiert mich jetzt extrem. Und so lange kannst du über den nächsten Film reden. Ja. Und die einzige Erinnerung habe ich auch, dass es spielt im Mittelalter oder sonst wann die drei Musketiere da spielen. Und trotzdem hat Leonardo DiCaprio ein wunderschönes Gesicht, auch wenn er jahrelang hinter dieser eiserne Maske war. Vielleicht ein bisschen langes Haar oder so.
Ja, okay, aber er spielt ja eine Doppelrolle. Er spielt ja auch den König.
Ja, aber auch den anderen da. Keine Ahnung. Ich bin echt geschichtlich interessiert, aber das Ding.
Puh. Wie du meintest, ich kann über den nächsten reden, kann ich gar nicht, weil ich den nicht kenne. Celebrity, schön, reich, berühmt.
Das klingt wie so eine Netflix-Doku, keine Ahnung, nein.
Nee, es war schon, glaube ich, ein echter Film, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Wir haben eh noch einige Filme hier auf der Uhr, dann können, würde ich auch sagen, können wir auch einfach ein bisschen weitermachen. Und das, dann ist, war es nämlich auch so mal so, ja, es zählt auch noch so diese Ära, aber für viele war es ja damals schon ein guter Film und der war ja auch, nämlich, es geht um The Beach aus dem Jahr 2000, muss ich jetzt gerade an diesen Soundtrack von All Saints denken. Wie hieß nochmal das Lied, was da das Hauptlied, ich weiß jetzt auch nicht, wo wir gerade wieder bei Liedern und Filmen waren.
Warte, erzähl ich, google es.
Und auf jeden Fall, genau, der ist ja von Danny Boyle. Kennen wir alle. 28 Days Later oder auch, wie heißt der Drogenfilm mit Ewan McGregor, ich bin gerade dumm, Trainspotting. War damals, war dann aufstrebender großer Name, der vor allen Dingen auch immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal so ein bisschen abseitigere Themen behandelt hat. Und ich würde auch nicht sagen, dass der komplett, ich sehe gerade, Alex Garland hat auch so das Buch geschrieben zu The Beach. Krass, da sind doch schon mehr krass solche Leute beteiligt, denen ich das jetzt gar nicht so zu gedacht hatte. Ich muss aber auch sagen, es passt vielleicht auch, weil damals, als ich ihn gesehen habe, als er neu war, fand ich ihn ein bisschen. Er hat mich damals zu meinem jugendlichen Ich, der noch nicht sonderlich filmgebildet war, noch nicht so komplett angesprochen. Vielleicht sollte ich mir den einfach nochmal ansehen, denke ich mir gerade eben so ein bisschen. Über diesen, ja, über den Urlauber, der dann. Auf der einen Insel, die auf da.
Ja, wir wollten ja nicht über Filminhalte sprechen da. Ich denke mal, alle kennen schon The Beach.
Ja, was dem Strand auch nichts Gutes getan hat, muss man ja ganz ehrlich sagen, der Film, weil
seitdem. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Tourismus da ja so eine Sache.
Aber ich sag ja, also was ich an dem Film gut fand, es war Tilda Swinton spielte mit. Die war bäh. Der Film hatte so ein bisschen was Neueres. Es war ein Millennium, 2000er sind angebrochen. Der Film hatte so ein bisschen erfrischende Ideen. Aber, sorry für die Wiederholung, da hat mir Leonardo DiCaprio so ein bisschen gefallen, aber es war so ein bisschen. Aber bei dem Film hat schon so ein bisschen mehr angefangen, dass so ein bisschen das Dreckige so ein bisschen vielleicht ein bisschen reinkam. Und ich kann mich an eine Sequenz erinnern, das war diese Arcade-Computerspiel. Mission. So 5 Minuten, ist egal, ist in so einem Gedächtnis drin. Ja. Ich glaube, ich finde sogar den Film sogar ein bisschen besser als du, wie ich gerade ein bisschen herausmerke. Aber
Das ist ja, es heißt besser, er hat sich bei mir halt wirklich komplett null eingebracht. Damals fand ich ihn ein bisschen unangenehm mit dem Alter und ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen. Wie gesagt, das, was ich am meisten von dem Film im Gedächtnis habe, ist einfach dieses All Saints Lied, dieser Soundtrack zu dem Film.
Pure Shores.
Genau. Genau das. Ich glaube, den nächsten Film können wir auch erstmal skippen. Don's Plum, das war, glaube ich, eigentlich mehr so ein Film, der gar nicht rauskommen sollte, der dann eher so ein Testprojekt war und der dann doch rauskam. Das spiegelt sich auch in der Qualität des Films wieder, so wie ich das erfahren habe. Ja, und dann kommen wir zur ersten Zusammenarbeit von einer Zusammenarbeit, die es dann in den nächsten Jahren sehr häufig geben sollte. Und ich weiß, dass du kein großer Fan von dem Film bist.
Nein.
Es geht um Martin Scorsese's Gangs of New York. Mit Leo, mit Daniel Day-Lewis, mit Cameron Diaz. Dann halt so, ich sag es mal so, das erste Mal nach Titanic, das ist klar, The Beach war auch ein großer Film, Der Mann in der Eisernen Maske war auch ein großer Film. Aber das war dann nochmal wieder so ein...
Du findest, Der Mann mit der Eisernen Maske war ein großer
Nein,
Film?
Nein, das war jetzt kein großer Film, aber das war damals trotzdem ein erfolgreicher Film.
Ernsthaft?
Aber ich meine, es ist jetzt wieder so eine richtig große Produktion. Die erste wieder so... seit Titanic und dann ja wird's und dann im Endeffekt musst du gucken, die nächsten Filme eigentlich, seitdem siehst du Leo auch nicht mehr in wirklich kleinen Filmen. Eigentlich im Endeffekt überall, wo er dabei ist, das sind dann schon die richtig, richtig großen Produktionen. Und das war halt damals die erste Zusammenarbeit, Gangs of New York, für zig Oscars nominiert, daran erinnere ich mich witzigerweise, ich weiß, das war dann ein Riesenflop bei den Oscars, der war irgendwie für 12, 13 Oscars nominiert, glaube ich, hat keinen gewonnen oder sowas in die Richtung. Das war, glaube ich, dahingehend ein richtiger Flop dann, obwohl natürlich, wenn man so oft nominiert ist, von wie Flop kannst du dann wirklich reden, aber trotzdem.
Und ich finde, manchmal werden die Oscars auch zu sehr gehypt. Also.
Ja.
Ich finde es, ich habe mit meinen Oscars, also mit den Oscars so ein bisschen Probleme, weil, ja, Digga, du kannst einen richtig geilen Film haben, dann bist du aber in der Konkurrenz mit einem anderen richtig geilen Film und gewinnst halt keine Oscars. Und in anderen Filmen, da kommt noch Schrott raus und du gewinnst halt, weil du halt dabei bist, deine Oscars und dann heißt es, ja, ist ein Oscar-Gewinner. Nee, sorry, das ist... Ich gebe da nicht so viel drauf.
Wieder eine kleine Werbung für die nächste Folge. Genau dieses Thema, was Dennis gerade angesprochen hat, das hört ihr auch in der nächsten Folge, wenn es nämlich darum geht, was 1994 mit Die Verurteilten, Pulp Fiction, Forrest Gump, Der König der Löwen, alles zeitgleich im Kino war. Das ist dann halt auch schwierig bei solchen Zeitpunkten. Sowas kann halt mal vorkommen. Und, genau, Gangs of New York. Also ich mochte ihn damals. Es ist halt ein wirklich langer Schinken gewesen. Du musst halt irgendwie Sitzfleisch haben für diesen Film. Ich mochte Daniel Day-Lewis damals als den Butcher. Genau. Und Cameron Diaz war fehlbesetzt in dem Film, ganz klar.
Genau deswegen, tut mir leid, dieser Film. Ich muss dich kurz unterbrechen, du musst ja die ganze Folge tragen. Der Film ist besetzt bis zum geht nicht mehr. Brandon Gleeson, Gary Lewis, Stephen Graham, der Engländer, der diese coole Netflix-Serie mit seinem Sohn gemacht hat. Es ist ein Liam Neeson am Anfang, John Israeli. Der hat Schauspieler ohne Ende. Und dieser Film ist eigentlich geschichtlich richtig cool, weil er einen interessanten Geschichtspart von Manhattan erzählt, oder von New York, oder besser gesagt Manhattan, der wahnsinnig interessant ist. Und eigentlich ganz cool mit der Rolle zwischen der Beziehung von Leonardo DiCaprio und Daniel Day-Lewis, in dem Rollen, die sie spielen. Aber dieser ganze Part, und der kam mir ziemlich sehr am Anfang, und deshalb habe ich diesen Film mehrmals unterbrochen, ich habe mich mehrmals immer dran, ich habe ihn natürlich irgendwann geschafft, aber ich habe mich so oft abgebrochen, wegen Cameron Diaz, die hat mich sowas von abgenervt. Nichts gegen sie in sich, aber diese Rolle war einfach nur richtig für mich so, ey, ist eine der größten Personen, die mich in der Filmlandschaft genervt hat, wirklich. Besonders, weil sie mich genervt hat, diesen Film kaputt gemacht haben, Alter. Weil er sonst eigentlich einen richtig coole, interessante, geschichtlichen Hintergrund hat. Ja, warum die sich immer so bekämpft hat, habe ich im Endeffekt auch nicht so verstanden, weil sie eigentlich alle verbrüdert waren. Aber, ja, come on, ey. Ich meine, es ist eigentlich auch wieder echt sehr nah an der Realität.
Vor allen Dingen, dadurch, wenn der auch wirklich so lang ist, du hättest wahrscheinlich, wenn du dieser Figur nicht so viel Raum gibst, einfach wahrscheinlich auch einfach mal eine gute halbe Stunde kürzen können, wenn nicht sogar noch länger. Und das wäre dem Film vielleicht auch nicht so schnell so schlecht zugute gekommen.
Das ist ja auch noch das Ding, kommen wir gleich am Ende auch dazu. Dieser Film dauert ja nicht viel länger als der aktuelle Film von Leonardo DiCaprio. Aber mir kommt der echt lange vor. Mir kommt der echt so scheiß lange vor. Ich weiß gar nicht warum, aber der Film zieht sich irgendwie. Naja, aber Gangs of New York ist doch eigentlich ganz cool, weil du gesagt hast, das ist die erste Zusammenarbeit mit Martin Scorsese und das ist schon ganz cool.
Und kommen wir von einem
Ja, ich muss aber ganz kurz noch was loswerden, Benni.
Nee, alles gut.
Das ist für mich beginnt ab da an die zweite Dekade von Leonardo DiCaprio. Vor The Beach war er immer noch so der Jüngling und jetzt kommt er wirklich zu anderen Rollen. Natürlich immer so ein bisschen fließend, ist klar, kein richtiger Cut, aber für mich bekommt er der zweite Cut und ich glaube, wir werden ganz viele Filme besprechen und auch ganz viele Filme werde ich einfach skippen, weil ich sie arschlangweilig finde. Schieß los.
Ja, beim nächsten habe ich meine Probleme, auch wenn ich weiß, dass viele von euch wahrscheinlich, die uns jetzt zuhören, den auch sehr mögen. Nämlich, er hat mit dem einen großen Regisseur zusammengearbeitet, Martin Scorsese. Dann arbeiten wir doch einfach noch mit dem anderen, der da noch so in Hollywood rumläuft, mit einem der allergrößten zusammen, nämlich Steven Spielberg. Und dazu holen wir uns auch noch einen der größten Schauspieler der letzten damals 10, 15 Jahre, nämlich Tom Hanks. Und wir machen ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Und ich habe den. Tatsächlich, ich wette, ich gehöre wahrscheinlich, obwohl ich mir so viele Filme angucke und das sehr viele Filme auch gerne mehrmals angucke. Ich glaube, ich habe Catch Me If You Can einmal gesehen. Er war unterhaltsam, aber er war für mich auch nichts Besonderes. Und ich weiß, dass wahrscheinlich viele das anders sehen. Ich glaube, Dennis ist das sogar eher auch auf meiner Seite. Aber ich weiß, dass er ja einfach allgemeinhin als einfach ein sehr, sehr viele Fans hat, dieser Film. Und ich kann es auch verstehen, der ist halt gleich zugänglich. Wie gesagt, der hast einen sympathischen Leo, du hast irgendwie auch einen sympathischen Tom Hanks, der ihn jagt. Und irgendwie ist das eine leicht
Und
runtergehende
genau
Locke.
das ist arschlangweilig. Genau, ich will dich nicht unterbrechen, Ben, aber
Ja,
genau
alles gut.
aus diesen Gründen ist dieser Film arschlangweilig. Tut mir leid.
So, damit haben wir jetzt eurem Lieblingsfilm Schlechtes getan und wir werden jetzt auch nicht so viel weiter darüber reden, weil wir es beide anscheinend nicht können. Ich weiß nicht, ob du den nächsten gesehen hast, weil das ist für mich,
Nein.
wir kommen wieder zurück zur Zusammenarbeit Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, die wir jetzt in den nächsten fünf Filmen noch drei, vier Mal besprechen werden. Und zwar ging es um die Aviator mit Cate Blanchett, mit Leonardo DiCaprio als, ja, Howard Hughes, hieß er so, der
Der Angst vor den Kalben
Filmemacher
hatte,
und
ja.
ja, genau, Howard
Also,
Hughes.
Kate Beckinsale, Kate Blanchett, oh Gott, da dreht sich wieder das Gesicht und ja, sau viele Stars wieder. Verdammt viele Stars. Gwen
Jude
Stefani
Law
hat auch
noch.
mitgespielt.
Ja.
Alter Schwede. Weiß ich alles gar nicht mehr, weil ich es nicht wissen kann, weil ich den Film, Willem Dafoe, weil ich den Film nicht gesehen habe, weil ich finde die Story arschlangweilig.
Ja, es ist ja so.
Howard Hughes ist wahrscheinlich eine sehr, sehr interessante Person, aber die Geschichte finde ich, er will mit
Ja, im
einem
Endeffekt
Flugzeug
musst du halt sagen,
fliegen.
dieser Film, der deckt ja auch wirklich irgendwie 20 Jahre seines Lebens ab oder so von Howard Hughes. Von diesem, ja, von diesem Filmemacher, Flugpionier, sage ich jetzt mal, der irgendwann komplett abdriftet ins, ja, ins Delusional, würde man sagen, im Englischen, komplett abwegig wird in seinem Kopf und der, ja, einfach bescheuert wird und im Endeffekt ist es Aviator, ist der Film über sein Leben und der ist halt super gemacht. Da kannst du halt auch nicht sagen,
Gut.
das ist wahrscheinlich so von Martin Scorseses Film, der vor allen Dingen in seiner Frühzeit sehr viele Gangsterfilme gemacht hat und dann vor allen Dingen in seinen späteren Jahren auch sehr viele große Filme und sowas. Aber ich sag's mal so schauwertmäßig, tricktechnisch mäßig, ist es vielleicht sogar der krasseste Scorsese-Film mit diesen ganzen Flugszenen und sowas, weil die wirklich krass gemacht sind. Aber es ist wahrscheinlich auch wirklich nicht der zugänglichste Scorsese. Das kann man mal wohl wirklich einfach so sagen, weil dies einfach dieser Abgrund, in der dieser Figur von Howard Hughes da auch reinfällt. Ich meine, es gibt so eine sehr witzige Simpsons-Folge, die ja eigentlich im Endeffekt auch das Leben von Howard Hughes darstellt mit Montgomery Burns.
Das wollte ich gerade sagen. Marshall ist spielsüchtig. Das ist das einzige Wissen, was ich von diesem Mann habe. Alles da von dieser 20-minütigen Nebengeschichte wohlgemerkt in dieser Simpsons-Folge. Und was ich auch gerade merke, was du mir gerade erzählst, anscheinend ist diese ganze Filmwerbung damals, die da damals rausgekommen ist, an mir komplett gescheitert. Also sie haben es schlecht gemacht, weil ich dachte, es geht einfach nur darum, in diesem Film, dass sie dieses Flugzeug fliegen möchte und mal schnell sein möchte. So klar, so ein paar kleine Issues, dass man bei ihm sieht, ist klar. Aber ich wusste jetzt nicht, dass es von Howard Hughes Leben so viel gezeigt wird, weil ich dachte so, Digga, mach einen ganzen Film über den Mann, aber doch nicht um dieses bescheuerte, langweilige, schnelle Flugzeug. Digga, es interessiert mich nicht. Schnelle Flugzeuge sind mir echt auf meiner
Es geht dann halt auch
Prioritätenliste.
ein bisschen um seine
Echt.
Beziehung zu Catherine Hepburn, die Schauspielerin, die halt hier gespielt wurde von Cate Blanchett, die ja dafür, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, auch ihren Oscar bekommen hat.
Habe ich im Trailer nicht sehen können. Tut mir leid. Das ist. Das sind alles komplett
neue. Ja, der Trailer ist anscheinend komplett bei dir gescheitert.
Das sind komplett neue Informationen für mich gerade.
Vielleicht solltest du dir nochmal eine Chance geben. Das ist kein schlechter Film. Es ist wirklich kein schlechter Film. Es ist aber auch nicht, man muss halt auch dazu sagen, es ist aber halt auch kein Casino Goodfellas oder The Departed. Kommen wir jetzt zu. Wie sie nämlich auch Martin Scorsese gemacht hat. Der nächste Zusammenarbeit von Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio mit wieder große Namen. Leo, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Alec Baldwin, Martin Sheen. Also hier ist auch wieder alles drin, was man dann irgendwie so reinpacken kann in so einen Film. Und ich weiß, das war damals so ein Film, den haben wir uns auch. Ich weiß, du hast hier auch schon in diesem Podcast schon häufiger deine Geschichte mit deiner Wohnung erzählt in Braunschweig. Kannst du gerne gleich nochmal, wenn du das machen möchtest. Aber ich weiß, das war damals, ja, 2006 kam der raus und das war halt einfach ein großes Ding damals. Und ich weiß, dass wir damals extrem weggeschossen wurden von dem und dass wir hart eher geflasht waren, als wir den damals gesehen haben. Das war damals einfach ein Riesending.
Kirchendach, nächste Wohnung auch Kirchendach. Jetzt kann ich das Murphys sehen, ist auch wie eine Kirche, bloß dass ich reingehe. Ich kann mich auch an unserem Kinobesuch erinnern, dass wir rausgekommen sind. Wir wollten reingehen, aber beim Rausgehen haben wir einen Bekannten getroffen, der meinte so, es sterben echt viele Leute. Und wie gesagt, er hat den Film echt gut zusammengefasst, es sterben echt viele Leute. Und wo ich am Ende nicht gerafft habe, hat irgendjemand überhaupt für die Mafia gearbeitet? Oder war das einfach alles Bullen? Hat doch keinen Sinn, ey. Wer hat eigentlich für wen gearbeitet? Aber wir bleiben ja nicht bei den Inhaltsangaben von dem Film, sondern von der schauspielerischen Leistung von Leonardo DiCaprio. Und Digga, ich muss ja sagen, ab diesem Moment habe ich gemerkt, der Typ ist cool. Irgendwie hat er mich bei diesem Film dann erreicht, weil er dann wirklich diese Gesichtszüge, diese Mimiken, die er da gespielt hat, dieses Dreckigere, die Filme davor waren mir zu allglatt, da waren noch langweilige Filme und die ernsten Rollen waren trotzdem, aber das Ding... Da habe ich mir auf die Liste geschrieben, okay, der Typ, der kann vielleicht doch was. Er ist vielleicht nicht der Sunny Boy. Und da, also ich fand ihn da gut.
Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand ihn super in Departed. Ich fand eigentlich so gut wie jeden super in Departed.
Aber ich finde, er hat die stärkste Rolle sogar gespielt.
Wie bitte?
Ich finde, er war die beste Rolle in Departed.
Das kann man sicherlich so sehen, auf jeden Fall.
Ich meine, mit Damon.
Ja. Mark Wahlberg, das ist der beste Mark Wahlberg-Rolle, die er jemals gespielt hat, muss man halt aber auch dazu sagen.
Ganz kurz, ich finde Mark Wahlberg irgendwie nur sau cool. Ich weiß es nicht, ich finde ihn einfach nur cool. Aber, kleiner Spoiler vorweg, für mich gab es danach eine lange Pause mit Leo, nach Departed.
Witzigerweise, genau dazu wollte ich jetzt nämlich auch kommen, denn der nächste Film... Ich glaube, der ist jetzt generell nicht schlecht bewertet oder so. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die ihn mögen. Ich habe den einmal gesehen und das muss ich ja leider dazu sagen, ich habe einfach alles vergessen. Der Film war mir damals so vergessenswürdig. Und zwar geht's um Blood Diamond von Edward Zwick. Und ich habe den damals gesehen. Ich fand den, ich sag jetzt mal solide, ne? Das war nichts Besonderes. Nicht positiver Ausschlag, nicht großer negativer Ausschlag. Irgendwie so middle of the road. Aber, und scheiße, wahrscheinlich damals, jetzt, wenn du mich jetzt fragst, was ich dem Film sagen kann, sag ich dir, Leo und Jumon Hunsu, das weiß ich noch. Aber warum es da genau geht, wahrscheinlich um irgendwelche Diamanten. Und das sage ich dir jetzt, 2025, aber ich gebe dir jede Wette ein. Genauso habe ich auch schon 2007 oder 2008 geantwortet.
Du hast weil frei über den Film geredet nichts und Folien benutzt, nichts. Sehr gut.
Was?
Du hast frei geredet und Folien benutzt, sehr gut. Ich hätte dir Dreiviertel-Referat gegeben, Digga. Wir hatten zusammen. Weil Mitschüler bewerten, das für das System immer. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich muss auch sagen, ich habe den anderen, der Mann, der niemals lebte, habe ich auch nicht gesehen. Kann ich auch zu nichts sagen. Ich habe Zeiten des Aufruhrs auch nicht gesehen. Also wie gesagt, die nächsten drei Filme nach Departed habe ich nicht gesehen. Obwohl ich ihn damals dann gut fand.
Ja, der Mann, der niemals lebte, es war ein Remake von irgendeinem alten Film. Ich habe den auch bis heute nicht gesehen, also können wir mit dem nicht reden. Zeiten des Aufruhrs war dann die große Wiederzusammenkunft von Kate Winslet und Leonardo DiCaprio nach Titanic halt. Es ist ein Drama, es ist ein Liebesdrama, es ist ein bisschen Familiendrama. Ich will nicht sagen, dass es so ist wie bei Blood Diamond. Also hier ist mir schon ein bisschen was hängen geblieben, aber ich fand es damals sehr langsam. Der Film ist von Sam Mendes. Ich habe generell eine sehr positive Meinung zu Sam Mendes, auch wenn nicht alles, was er gemacht hat, gut ist. Aber der Film, ich weiß nicht, ob er mich damals... Ihr wisst, ich habe nichts gegen Slowburner-Filme. Ich hab's auch mal, ich habe auch kein Problem, mit mir mal einen Film anzugucken, der mal ein bisschen langsamer ist.
Ach, aber was? Ich weiß, bei dem ist Film, mir in den ganzen Jahren von Filmen für das niemals aufgefallen, dass du langweilige Filme gut findest.
Aber bei dem Film hat es mich tatsächlich gestört. Also ich weiß nicht, ich fand ihn damals... Der hat mir zu wenig erzählt und zu bedächtig erzählt. Vielleicht... Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich mir nochmal angucken, aber nee, ich habe irgendwie jetzt schon, wenn ich drüber rede, keine Lust, mir den nochmal anzugucken. Deswegen werde ich das einfach direkt auch skippen.
Aber der ist auch mit Michael Shannon, Kitty Bates, ja, und so. Aber ich kann mich daran erinnern, dass Lea den, glaube ich, auch gesehen hat. Und sie meinte auch so, ja, sie liebt ja Kate Winslet, aber der Film war irgendwie so... Und sie konnte es selber nicht aufbröseln oder sagen, okay, das ist so und so ein Film. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Film, der einfach mal so... Ups, wir haben einen Film gedreht, keine Ahnung. Ey, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich keinen Bock hatte.
Deswegen, also ich will den auch nicht wirklich schlecht reden, weil ich glaube schon, dass es ein guter Film ist, aber ich hatte mich damals auf Fatschbuse bist und es ist halt einfach kein Film, den ich jetzt nochmal nachholen würde. Dasselbe, und jetzt kommen wir wieder, also ich glaube, wir haben hier heute auch so ein paar Spaltermeinungen von Filmen, die die Leute sehr mögen. Wir kommen wieder zu einer Zusammenarbeit zwischen Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio und ich kann gleich dazu sagen, und es tut mir leid für viele, die den mögen, und ich weiß, viele mögen den, vielleicht vor allen Dingen auch wegen einer Sache, die am Ende passiert. Ich war nie der größte Fan von Shutter Island. Ich fand den, ich weiß, ich sag's eigentlich immer selber, dass man es nicht sagen soll, ich sag's trotzdem, ich fand den Twist immer so absehbar, der war schon so früh absehbar. Und ich fand den ganzen Film jetzt dafür auch nicht interessant genug, dass er mich dann dadurch irgendwie noch hatte bei der Stange halten können. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, von allen Zusammenarbeiten zwischen Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio mag ich Shutter Island wirklich am wenigsten.
Ich habe den einmal gesehen, es war halt so ein... Wie soll ich sagen? Mach ich mich unbeliebt? Ja, ich mach mich unbeliebt. Kannst du dich an Gothica erinnern? Mit Halle Berry?
Ja, mit Halle Berry und Robert Downey Jr.
Genauso sowas ist das. Irgendwie so ein Film, der so, wow. Klar, der hat so ein paar seine Schockerfilme und sonst
was. Der ist vielleicht ein bisschen fetter produziert als Gothica, aber ich verstehe, was du meinst.
Das Einzige, was ich diesem Film zugute halten könnte, ist, ich glaube, der wollte nicht mehr. Ich glaube, der wollte einfach nur mal ein bisschen unterhalten.
Ja, das stimmt sogar. Ich glaube auch. Das ist halt ein Scorsese-Film, wo er mal nicht seinen typischen Scorsese-Film machen wollte. Er wollte mal genau sowas in diese Richtung gehen. Ich sag jetzt mal, diese Mystery-Thriller, dieses palpige Mystery-Thriller vielleicht fast sogar schon so ein bisschen. Ich glaube, das war auch tatsächlich die Intention so ein bisschen von ihm hier, das mal ein bisschen was anderes zu machen. Und ich weiß, bei vielen hat es ja auch funktioniert, deswegen kann man ihnen da ja nicht mal einen Vorwurf machen. Ich glaube, das war auch ein erfolgreicher Film. Bei mir hat es halt einfach nicht so funktioniert.
Aber ich glaube, du bist auch einer, wie viele, die haben ihn alle nur einmal gesehen, dann ist gut.
Ja, aber ich meine, wie ist das? Ich meine, das ist ja wieder so eine Frage. Es gibt so Twist-Filme, die kannst du dir häufig angucken. Aber manche Twist-Filme gibt es halt einfach, wenn du das Ende weißt, guckst du sie nicht nochmal. Und ich weiß nicht, wie es bei dem hier ist, weil ich mich seit damals nicht mehr mit ihm beschäftigt habe.
Ich habe eine goldene Regel. Lea sagt, sie will den Film einmal wieder gucken, wenn sie irgendwann den Twist vergessen hat. Sie vergisst, liebe Grüße an dich gerade, Lea, sie vergisst echt viele Filme. Aber komischerweise an diesen Film vergisst sie ihn nicht und deswegen gucke ich ihn immer noch nicht. Und es stört mich jetzt auch nicht. Wenn sie ihn irgendwann mal vergisst und wir beide irgendwie im toten Bett da liegen, können wir nochmal Shutter Island gucken am Ende unserer Tage. Aber vorher wahrscheinlich nicht.
Und dann, ja, jetzt ist Leo halt sowieso schon seit 5 bis 10 Jahren on top of the world, sagen wir mal. Und er arbeitet nur noch mit großen Regisseuren. Und ein damals Regisseur, der vorher viele gute Filme gemacht hat, muss man auch dazu sagen, Clint Eastwood mit Million Dollar Baby und Mystic River, alles auch Oscar-prämierte Filme. Ja, und dann haben die beiden halt mal zusammengearbeitet. Und man kann halt wirklich sagen, das war halt eher ein Flop. Filmisch, glaube ich, wie auch einspieltechnisch beides. Und zwar ging es um J. Edgar, das Biopic über J. Edgar Hoover, der über viele, viele Jahre der Chef des FBI war in Amerika, wo halt Leonardo DiCaprio den titelgebenden Charakter spielt. Und Witzigerweise, also da, man müsste halt sagen, ja, es ist halt ein Schauspieler wie Leonardo DiCaprio und der spielt halt nur einen großen Film mit. Aber ich würde jetzt bei J. Edgar dasselbe sagen, wie ich es bei Blood Diamond gesagt habe. Ich erinnere mich an nichts mehr. Der Film war so egal. Er war so langweilig. Ich bin echt, ich habe es gerade gesagt, Mystic River ist von Eastwood, ist einer meiner absoluten All-Time-Favorites. Ich finde, der hat so coole Filme gemacht. Aber J. Edgar, das war ein Borefest. Das war ein langweiliges Ding über ein uninteressanten Charakter, der, wie man ja weiß, Clint Eastwood ist ja auch sehr konservativ, sehr republikanisch, der den hier dann zwar auch schon irgendwie fragwürdig darstellt, aber ich glaube, es hätte noch so viel mehr gegeben, was er dann natürlich nicht darstellt, weil das dann irgendwie wahrscheinlich auch nicht in seine politische Agenda passt. Oh, ich bin kein Fan von dem Film, hat man vielleicht gerade nicht gemerkt.
Ich kann nicht sagen, ob ich ein Fan von diesem Film bin, weil ich ihn nicht gesehen habe, weil er mir damals schon echt langweilig vorkam und nichts Gutes dabei hervorgeprescht ist. Und deswegen kann ich nur sagen, ich kann mich auch an nichts erinnern. Der Film ist mir egal.
Ja, dann
beginnt meine dritte Dekade.
Und jetzt kommen wir wieder zur ersten Zusammenarbeit zwischen Leo und einem großen Regisseur, wo es dann später auch nochmal eine Wiederauffrischung geben sollte. Generell jetzt sind wir auch bei einer Phase, wo dann sehr viel wieder mit Regisseuren zusammenarbeitet, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Und es war seine erste Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino. Und was eigentlich noch viel wichtiger ist, oder was heißt noch viel wichtiger, aber ich guck jetzt mal ganz kurz mal zurück. Klar, du hast jetzt eine seiner beiden Rollen in Der Mann mit der eisernen Maske.
Darf ich kurz einen Break machen?
Wieso?
Haben wir nicht gerade Inception übersprungen?
Wir haben schon vor J. Edgar Inception übersprungen. Das war mein Fehler.
Also J. Edgar dachte ich so, okay, vielleicht ist das vielleicht so Jahreswechsel so ein bisschen durcheinander gekommen. Und es finde ich viel besser im Flow, wenn erstmal so ein richtiger Kackfilm, J. Edgar, voll langweilig. Und dann jetzt aber, dann kommt hier Christopher, und irgendwie so geteased hast, mit einer richtig großen Regisseur. Ich so, yes. Und dann wieder, yes. Quentin Tarantino, was? Nein. Benny ist gerade ein bisschen verwirrt, er ist schon richtig hart gelangweilt von J. Edgar. Nein, wir reden natürlich von Inception und jetzt
beginnt. Über Django reden wir dann so 10 Minuten, jetzt ist erstmal Inception dran.
Oder vielleicht ein Filmfilm ist kurz machen. Kurz gesagt, dort beginnt meine dritte Dekade Zeit, wo ich ihn wirklich, wirklich cool fand. Und er wird später noch cooler für mich. Kommt später noch. Inception, müssen wir nicht drüber reden. Cooler Film. Klar, wird sehr viel erklärt, aber...
Ey, das ist ja klar, Leo, das ist jetzt auch so eine...
Ich finde, Leo ist da erwachsen geworden. Ich finde, da ist auch, hat Leo mal ein richtig erwachsenes Gesicht so ein bisschen. Da sieht man es auch mal
so ein bisschen. Er hat auch so eine richtig erwachsene Rolle gespielt. Er ist dann auch wirklich, ja klar, du hast natürlich auch.
Er hatte zwar immer noch seine 20-jährige Model-Freundin jedes
Mal, die er gewechselt hat.
Respect, Dupe. Aber er selber finde ich sympathisch. Da passiert mal wieder ein bisschen was im Gesicht. Will ich auch noch später noch was zu sagen. Und das finde ich immer sehr wichtig bei Leuten, dass da viel im Gesicht passiert und nicht so irgendwas totgebotoxt wird oder mit KI irgendwas gerade gerödelt wird. Großartiger Film, muss mich drüber reden und ich finde ihn auch großartig. Also.
Ja, Inception hat da 2010 etwas fürs Kino gemacht, worüber ich mich immer sehr freue, worüber ich mich jetzt auch bei One Battle After Another freue, worüber ich mich auch bei sowas wie The Wolf of Wall Street gefreut habe, worüber ich mich auch bei Was mit Juno, um jetzt mal weg von Leo zu gehen, gefreut habe. So, es ist, wenn das große Mainstream-Kino halt auch mal wirklich geile Filme hervorbringt. Oder nicht irgendwie den nächsten Marvel-Film oder sonst was. Nein, sondern wenn das große Mainstream-Kino auch wirklich großes Kino ist. Und damals 2010...
Mal sich was Neues traut, mal neue Ideen
genau, und das rausbringt. War damals halt 2010 Inception. Du hattest die geilen Bilder, die Nolan hier eingefangen hat. Das hattest du damals in dieser Art nicht gesehen. Klar, wenn du ihn dann zwei, dreimal gesehen hast, dann kannst du es immer damit kommen, ja, hier Erklärbär-Sachen und sonst was, alles gut, alles geschenkt. Aber damals saßt du im Kino und du warst fast 3 Stunden lang geflasht von Inception. Und ich habe das schon mal erzählt, ich habe den binnen einer Woche zweimal im Kino gesehen. Zweimal war der Kinosaal bis auf den letzten Platz voll. Und das war halt damals ein Straßenfeger und das war geiles Kino. Und immer wenn sowas passiert, dann freue ich mich für das Kino, weil es einfach geil ist. Es ist wieder so ein Film, wo alle reinlaufen, die sich alle angucken wollen, wo du geile Sachen siehst, wo du halt nicht dann wieder, jetzt ich will gar nicht aufs MCU bashen oder sowas, aber wo du dann nicht halt wieder Iron Man da rumfliegen siehst oder sowas. Nein, wo halt eine wirklich coole Geschichte, wo eine neue Geschichte erzählt wird. Und deswegen, also Inception war damals eine richtig coole Sache. Der Film ist nicht perfekt, sage ich auch nicht. Aber das war damals ein Riesending und es tut mir leid, dass ich den fast übersprungen hätte. Gut, dass Dennis aufgepasst hat.
Gern geschehen.
Ein Film, den ich damals leider im Kino übersprungen habe, weil ich habe den echt nicht im Kino gesehen. Das bereue ich heutzutage ein bisschen. Das war nämlich dann den vorhin schon von mir angefangen zu moderierenden Django Unchained. Mit Leo, mit Christoph Waltz, mit Jamie Foxx. Und jetzt zu dem Satz, wo mich Dennis vorhin dankenswerterweise unterbrochen hat. Das erste Mal seit seiner Doppelrolle in Der Mann der Eisernen Maske, und ich würde sagen, das zweite Mal überhaupt erst insgesamt, dass Leo in einem Film wirklich den Bösewicht gespielt hat und nicht der Gute war. Weil ich glaube, er war ja sonst trotzdem irgendwie immer der Held der Filme und hier war er halt mal ganz klar der Gegenspieler und er spielt einen verdammt geilen Gegenspieler, der einfach in seiner Art ist und wie du es auch schon gesagt hast, hier konnte er dann auch mal wieder richtig schön schauspielern, hier konnte er auch verschiedene Sachen machen. Diese Art und Weise, wie sich sein, ich habe jetzt vergessen, wie seine Figur heißt, die hat doch auch so einen geilen
Mister, Namen. Ach, die Farm hieß irgendwas mit Candy Bar.
Ja, genau, Calvin Candle, Calvin Candy, so heißt er auch dann so. Und einfach diese Art, wie er diese Zigarre hat, wie er dann diesen Hammer hält und generell einfach so, wie er aussieht,
in seinem blutig schlägt und
genau, wie er dann in seinem Herrenhaus auftritt mit seinem Bediensteten, gespielt von Samuel L. Jackson. Und das ist einfach, er hat einfach eine so, wie man heutzutage sagen würde, Aura einfach in diesem Film. Es fand ich schon richtig, richtig stark damals. Und wie gesagt, das tat mir damals, als ich ihn dann irgendwann ein Jahr später gesehen habe, tat es mir damals richtig leid, dass ich den damals im Kino geskippt hatte. Weil ich dachte mir so, ich bin einfach irgendwie so voll festgefahren auf diese alten Django-Filme mit Franco Nero und sowas. Und ich dachte irgendwie, das würde in so eine Richtung spielen. Und irgendwie, ich hatte nicht so hohe Erwartungen damals einfach an den Film. Und das tut mir im Nachhinein leid. Ich sage zwar immer noch, dass es nicht mein liebster Tarantino ist, weil das ist er nicht. Aber trotzdem war es ein geiler Film.
Das ist ja total unwichtig.
Ja,
ob sein liebster Dings ist. Es war wieder Quentin Tarantino, es war wieder mit Christoph Waltz nach den Glorious Bastards und man war im Kino und ich dachte so, nicht, dass das vielleicht so, aber nein, der Film hat komplett unterhalten, der hatte viele Parts gehabt, sehr viele Parts irgendwie, aber ist ja wieder 160 Minuten und ich komme nochmal gleich zum Ende dieser Folge nochmal dazu, wie ich das total verrückt finde, was dieser letzte Film nochmal mit mir gemacht hat. Das war wieder ein Film, den ich einfach nur gut, großartig ist, Rollenspiel von Leonardo DiCaprio war. Es war gut. Es war sehr gut. Ich deswegen habe ich ja so Anfang der Folge gesagt, einer der besten Schauspieler überhaupt. Wobei ich den nächsten Film wieder geskippt habe. Tut mir leid, Leute, ich war echt nicht.
Alles gut. Fleißig. Aber jetzt, wie ich nämlich noch meinte, dass ich Django im Kino geskippt habe, den nächsten habe ich leider nicht im Kino geskippt. Den habe ich mir damals im Kino angesehen. Und ich sag's mal so, es war jetzt nicht mein bester Kinoabend, den ich hatte. Es war nämlich, wir sind jetzt wieder bei einem Film von Baz Luhrmann, den ich vorhin ja schon bei Romeo und
Tobi McGuire.
Und seine Art, Filme zu machen, vor allen Dingen erwähnt habe. Und genau das haben wir jetzt bei The Great Gatsby wieder. Was ja so gesehen eine alte Geschichte ist, die auch schon vorher verfilmt wurde mit Robert Redford als Gatsby und so. Und halt dann 2000... Was?
Rest in Peace.
Ach, stimmt, der ist ja verstorben. Genau, da diesmal verfilmt wurde mit Leonardo DiCaprio. Und ich habe halt die Originalgeschichte auch nie gelesen. Und ich weiß, dass vor allen Dingen, ich habe auch eine gute Freundin, Grüße nach Stuttgart, die ein ganz, ganz großer Fan ist von dieser Verfilmung. Aber ich wurde mit diesem bunten Take nicht warm. Ich wurde aber auch mit der Story nicht warm. Ich bin ein großer, großer Fan von Carrie Mulligan. Im Normalfall, ich mag diese Schauspielerin wirklich gerne. Aber auch sie hat mir in The Great Gatsby leider überhaupt nicht gefallen. Mit ihrer treu doofen Miene, die sie die ganze Zeit aufzieht. Dann diesen schick angezogenen Leonardo DiCaprio, dessen Anstoßmoment natürlich bis heute ein viel genommenes Meme ist. Aber ich wurde mit The Great Gatsby nicht warm und ich hatte damals wirklich keine gute Zeit in dem Kino, was auch am Filmemachen von Baz Luhrmann liegt, was dann auch später nochmal meine Meinung über diesen Regisseur gefestigt hat. Weil das stimmt gar nicht, ich habe ja nicht mal was gegen ihn so. Aber ich mag seinen Stil nicht und ich kann sogar verstehen, dass manche Leute diesen Stil mögen. Dieses Bunte, dieses Knallige, dieses Pompöse. Aber meins war es halt einfach nicht. Da lobe ich mir lieber so einen Film,
okay, der jetzt im ist Anschluss es angekommen, ich lade dich nicht auf meinen 40. ein. Wenn du sowas nicht magst, dann kriegst du keine Einladung. Ganz ehrlich, so soll mein 40. aussehen, Digga.
Sagen wir mal so. Der nächste Film ist auch laut. Pompös vielleicht nicht ganz so, aber trotzdem sehr laut und sehr knallig vielleicht in anderen Richtungen, als wie man es jetzt erwarten würde. Er knallt wahrscheinlich mehr in den Kopf, vor allen Dingen für die Protagonisten. Und zwar geht es um die erneute Zusammenarbeit von Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio. Und ich weiß, dass Dennis damals auch ein großer, großer Fan war. Es geht um The Wolf of Wall Street.
Ich finde, da hatte der Typ auch wieder einen Bösewicht namens John Belford gespielt. Also Leonardo DiCaprio, John Belford. Das Problem bei diesem Film ist, ich glaube, an ganz, ganz vielen
Ich weiß genau, was du sagen willst.
Männern ist nicht klar. Nimm diesen Film anders wahr, als sie eigentlich ihn aufnehmen sollten. Die finden nämlich diesen ganzen Scheiß, den da gezeigt wird, richtig geil und denken sich so, weil sie irgendwie bei Ephraim 500 € plus sind oder bei Rheinmetall eingestiegen sind und dort mit 700 € im Plus liegen, dass sie irgendwie die großen Börsenmacker sind. Digga, seid ihr nicht, verpisst euch einfach, wirklich ganz ehrlich, dann habt ihr den Film nicht verstanden. Der Film ist nicht positiv gemeint, aber das ist das Problem. Er ist halt auf so eine coole Art gedreht, dass man denkt, der ist cool. Aber er ist ein Wichser.
Ja.
Aber der Film ist wiederum gut.
Ja, das ist es ja. Da muss man halt immer wie, das ist, witzigerweise, das ist genau ein Thema, was ich jetzt letztens hatte mit einem anderen Kumpel. Es geht, mal ganz, ganz kurzer Exkurs. Es geht um den Film All of You auf Apple vor ein paar Tagen angelaufen, wenn ihr das jetzt hört, vielleicht ein paar Wochen. Und im Endeffekt geht es halt darum, wir sehen halt auch sehr, sehr große Zeit über, wie eine Frau, eine verheiratete Frau mit Kind eine Affäre hat mit einem anderen Mann. Und es geht halt vor allen Dingen um die Liebe zwischen dieser Affäre. Und damals habe ich halt auch viele Kommentare so gelesen, so von wegen so, dass es ja eine Verherrlichung von Affären ist und sonst was und so, warum man diesen Film so aus dieser Sicht zeigt. Und ich denke mir so, ich fand den Film auch nicht sonderlich gut, muss ich dazu sagen, darum geht's mir aber nicht, es geht mir immer so um diese Ansicht zum Film. Wenn ich mir einen Gangsterfilm angucke, dann denke ich mir ja auch nicht, alles, was die machen, ist geil. Nein, ich gucke halt diese Geschichte im Endeffekt. Es geht mir um diese Geschichte, wie sie mir erzählt wird. Und dasselbe gilt halt für Jordan Belfort in The Wolf of Wall Street. Man muss es halt auch klar sehen können, dass es nicht unbedingt was Verherrlichen ist. Es wird hier halt diese Geschichte von diesen Menschen erzählt. Sei sie jetzt fiktiv oder sei sie reell. Aber man muss halt auch irgendwie differenzieren können. Ist das was, was es gilt nachzueifern oder ist es was, was es gilt nicht nachzueifern? Und dann, wie du schon gesagt hast, ich glaube, bei Wolf of Wall Street sind wir genau bei vielen, vor allen Dingen damals wahrscheinlich auch jüngeren Männern, die das eher falsch differenziert haben, was daran wirklich nachzueifern ist und was nicht.
Das ist übel, was der Film mitgebracht hat. So.
Ja, genau.
Der Film hat es ja nicht falsch gemacht, der Film hat das einfach nur... Es ist ja so. Bam. Und besonders die Rolle von Jonah Hill, ich könnte Jonah Hill ja so einfach diese komplette, ich weiß nicht, 160 Minuten einfach komplett in die Fresse und er geht mir so hart auf die Fresse. Da. Dieser der erinnert mich an eine echte Person in meinem Umfeld und der geht mir einfach nur so auf den Keks. Tut mir leid.
Okay, und dann kommt der Film, der vor allen Dingen dafür sich auszeichnet, dass das große Warten, das große, lange Warten für Leonardo DiCaprio ein Ende hatte. Nachdem er ja so viele Male nominiert war für einen Oscar und ihn nie bekommen hat, hat er ihn dann letztlich, war es eine Konzessionsentscheidung, wahrscheinlich war es das, wobei The Revenant ja per se auch guter Film ist und auch seine schauspielerische Leistung darin natürlich gut war. Aber wahrscheinlich viel hat auch mitgespielt, jetzt hat er es dann auch endlich mal verdient, er muss ihn jetzt auch endlich mal bekommen, so in die Richtung dann auch gegangen ist. Weil ich persönlich sagen muss, ich mochte den Film Revenant. Für mich ist Tom Hardy das Highlight in dem Film, nicht Leonardo DiCaprio.
Du Wichser, ey.
Was?
Du hast es, das wollte ich sagen. Das wollte ich mit
einbringen. Ach so. Aber ich mag den Film, ich habe ihn damals aber auch nur einmal gesehen, ich fand ihn damals gut. Es ist jetzt, man muss aber auch dazu sagen, wir hatten gerade schon über Filme geredet, wie The Wolf of Wall Street, meinetwegen auch The Great Gatsby, auch wenn es nicht für mich gilt, oder halt auch Inception oder auch Shutter Island oder sowas. Aber Revenant ist halt auch kein Film, den guckt man sich zwei oder dreimal an. Ich glaube, wenn man den einmal geguckt hat und sagt, das ist ein guter Film, aber dann war's das. Es ist jetzt auch nicht die Art Film, die man sich dann ein zweites, drittes, viertes Mal anguckt. Dafür ist der Film vielleicht einfach zu anders gemacht.
Er ist, und ich lang persönlich zu, lang. Auch, er ist zu lang.
Ja, erst so lange. Aber das hatten wir bei allen Filmen hier. Also vor allem jetzt im Spätwerk von Leo. Die sind ja fast alle so lang.
Ja, ja, aber besonders bei dem was, ich muss sagen, ich hatte ja dort ein Kinodate-Abend mit meiner wunderbaren, damals noch, lass mich gucken, oh, Freundin noch zu der Zeitpunkt. War ein richtig, dieser Anbeginn, wie der Film angefangen hatte, werde ich nie vergessen. Richtig coole Angriff-Indianer-Szene. Wie du schon gesagt hast, im Endeffekt war John Fitzgerald, gespielt von Tom Hardy, irgendwie die coolere Rolle, weil das so ein typischer Tom Hardy war, so der rumgestiefelt ist und seinen Bart reingenuschelt hat. Das fand ich viel cooler. Und es waren irgendwie 20 Minuten zu lange Matsch-Szene von Leo, wie er da durchgestruggelt ist. Klar, die Szene mit den Bären waren cool. Aber es tut mir leid, diese ganzen Traumsequenzen oder komischen Erzählungen, die er mit seinem Sohn hatte, auf der Inuit-Sprache war das, glaube ich. Ich hoffe, ich sage gerade nichts Falsches. Das hat mich leider hart gelangweilt. Also wenn Leute davon träumen, also erzählen von ihren Träumen und diese bedeutungsschwangere Traumdeutungserzählungen und Wiedergabe, finde ich extrem langweilig. Es tut mir leid, also das war zu lang gezogen. Sehr guter Film, aber kein sehr, sehr guter Film für mich, The Revenant. Aber wir sprechen nur über Leo und Leo war da. Ja.
Er hat dann verdient seinen Oscar bekommen. Nächsten Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino. Ja. Ja. Es ist Once Upon a Time in Hollywood und ich lasse dir mal den Vortritt.
Weil du anscheinend nicht sagen kannst, das ist einer der absolut einfach ein richtig, 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 richtig cooler Film ist. Mann, ich liebe diesen Film. Ohne Scheiß, ich habe ihn schon mehrmals gesehen. Ich werde ihn auch wieder sehen können. Ich habe schon wieder erwähnt, ich lasse mich da in diese Zeit hinein verfallen. Ich finde diesen Drehstil von Quentin Tarantino cool. Ich finde Brad Pitt einfach nur Hammer. Und Leonardo DiCaprio als Rick Dalton, das ist ein super Film. Ich finde einen super Film und jeder, der sagt, ich finde den Film nicht cool, sage ich mir so, Digga, entspann mal, lass dich doch mal fallen. Das ist ein cooler Film.
Nee, das würde ich auch nicht sagen. Also ich sage hier witzigerweise dasselbe, was ich bei Django gesagt habe, es ist nicht mein liebster Tarantino, obwohl es für viele sogar einer der liebsten Tarantinos ist. Aber ich mochte den auch und ich habe es, glaube ich, schon mal in irgendeinem Film für das Folge erwähnt. Was ich am meisten liebe an dem Film, was ich wirklich am meisten liebe, das macht, ist ja sogar was Tarantino auch schon in Glorious Bastards gemacht hat. Was er auch wieder in Once Upon a Time in Hollywood macht. Und das liebe ich einfach. Er spielt mit den Erwartungen der Zuschauer anhand der realen Vorkommnisse. Das hat er ja bei Inglourious Basterds gemacht, indem er die Geschichte einfach verändert hat. Und das hat er halt hier auch gemacht, indem er die Geschichte verändert hat. Und du erwartest das. Du sitzt den ganzen Film da und du denkst dir so, am Ende wird das und das passieren. Aber es passiert nicht. Es kommt die crazy abgewandelte Variante davon, die nochmal drei Bögen schlägt mit Flammenwerfern und sonst was. Und du sitzt da und denkst dir so, ja, geil. Das wollte ich sehen. Irgendwie, ich wusste es vorher nicht, aber genau das wollte ich sehen, weil es irgendwie die viel coolere Geschichte ist in diesem Moment. Und ich mochte den Film, ich fand den stellenweise so mittendrin, wenn dann Brad Pitt dann da in der auf dieser Manson Anwesen und sowas ist. Das waren immer so Stellen. Ja, klar, die waren irgendwo auch interessant, aber ich hätte die auch nicht unbedingt gebraucht, sage ich mal. Aber ich mochte den im Großen und Ganzen dann schon sehr. Wobei ich halt immer so mir so denke, so ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle um mich herum die sogar noch mal ein bisschen mehr mögen als ich. Deswegen ist der Grund, dass ich dir jetzt auch den Vortritt gelassen habe.
Findest du, ich dachte, dass der Film eher bei den Leuten schlecht vorkommt und ich könnte sogar mir erdenken, warum das so ist, weil die Leute immer noch bei Quentin Tarantino irgendwie noch einen Django oder einen Glorious Bastards erwarten und den als Once Upon a Time in Hollywood als langweilig empfinden.
Och, das würde ich. Ja, ich würde sogar sagen, dass es wahrscheinlich ein Kinopublikum oder Filmpublikum gibt, bei dem das so ist. Aber ich würde sagen, schon so, ich nenne es jetzt mal Filmbubble und sowas, würde ich schon sagen, dass es einer der liebsten Tarantino-Filme ist. Vielleicht jetzt nicht auf einer Stufe mit Pulp Fiction, wo es vielleicht noch ein paar mehr sind, aber ich würde schon sagen, dass der relativ weit oben ist.
Coole Leute da draußen. Und dann kam jetzt so ein Film, wo mich Jahr für Jahr. Na, manchmal ein paar Jahre setzen sie aus. Netflix immer zur Weihnachtszeit.
Letztes Jahr beispielsweise.
Ja, es kann sein. Ich werde alt, ich vermische die Jahre. Die Jahre gehen so schnell vorbei. Mich aber in dem Jahr 2021 mega überrascht hat, mit Don't Look Up. Netflix-Film, kam im Dezember raus, bin ich der Meinung. Doch, ich bin mir
Ja,
ziemlich
der
sehr
kam zu
sicher.
rund um Weihnachten irgendwie raus.
Und ich fand diesen Film einfach genial. Wie gesagt, wir sprechen keine Inhaltsangabe, das ist die Folge, die gesprengt wird. Leonardo DiCaprio ist wieder so ein, ja, Wissenschaftler, sage ich mal, der einfach nicht aus dem Quark kommt, wie das halt so ist. Das wollte der Film auch implizieren und das schafft er und ich fand ihn cool.
Ich glaube, ich bin ja generell, ich bin Adam McKay-Film, also der kam ja aus dem wirklich absoluten Komödienfach, Anchorman und sowas, und ist dann immer mehr so in dieses wirtschaftskomödiantische mäßig gegangen, mit ja auch schon, wie hieß der Börsenfilm? Ich komme auch nicht auf den Namen.
The Big Short, wo ich mir meine
Genau.
Meinung ein bisschen geändert habe, weil ich den fand ich ja immer mega und jetzt ist er ein bisschen abgeflachter, aber
Okay.
nicht in dieser Folge.
Und ich bin damals, und ich glaube, Don't Look Up, ich glaube, der war auch nicht so, ich sage jetzt mal so, der ist jetzt nicht so wie andere Filme hier auf der Liste, die wirklich einhellig ganz oben, jeder findet die geil. Ich glaube, Don't Look Up gehört noch nicht in diese Kategorie, weil ich glaube, es gibt auch viele, die Don't Look Up jetzt nicht so sehr
Ja,
mochten.
aber Digga, das ist ja auch kein Kinofilm gewesen. Das ist
Nee, ist es ja auch
eine
nicht. Aber der ist ja, okay, aber der ist ja produziert wie ein
Direct-to-Netflix-Produktion.
Kinofilm, das kann man auch nicht anders sagen. Der ist ja wirklich produziert wie ein Kinofilm. Der sieht ja, der hat die Top-Schauspieler, ist die Top-Produktion.
Ja, aber trotzdem ist der eine Netflix-Produktion. Das sieht man auch so. Und ich bin der Meinung, oder ich fühle es, dass der einfach für den Streaming-Dienst erschaffen wurde. Klar, man kann es nicht mit damals vergleichen mit Fernsehproduktionen, die echt Schrott waren damals. Sehr viele Schrottfilme damals gedreht worden sind, die direkt im Fernsehen gespielt worden sind. Aber in den heutigen Streaming-Zeiten, nein, im Kino, ich fühle das einfach als komplette Streaming-Geschichte und da fühle ich auch Netflix irgendwie, ich kann es nicht erklären, es ist einfach so eine Gefühlsgeschichte. Und von daher hat er einfach meine volle Punktzahl dafür erreicht, dass es ein Streaming-Film ist. Weißt du, was ich meine? Es ist für mich ein Streaming-Film.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Und ich sehe da bei dem Film auch einfach so, einfach diese Riege an Schauspielern, die da drin ist, einfach auch im Endeffekt so die Art, wie dieser Film erzählt ist. Das ist ein super unterhaltsamer Film. Für mich wird er halt nicht unter meinen Top 5 Leo-Filmen sein. Aber ich mag diese Art, wie dieser Film erzählt ist, diese leichtfüßige, was ja auch so ein Adam McKay halt mitbringt in seinen Filmen. Und da mag ich das immer, dass der aus diesem kompletten Comedy-Bereich kommt, weil das merkt man halt auch in dieser Art Filme von ihm, dass er diese Comedy-Art nie ganz weglässt, auch bei seinen neueren Filmen, die halt nicht mehr ganz so in diese Kerbe schlagen. Um aber dann mal von diesem leichtfüßigen Don't Look Up zur vorerst letzten Zusammenarbeit oder bis heute letzten Zusammenarbeit mit Martin Scorsese zu kommen, weil da ist nämlich, fehlt das Leichtfüßige komplett. Das ist nämlich wirklich ein schwerer Film. Und zwar, ich weiß nicht, kann der 2023 oder 2024
23.
kam, ja? Genau, es ging nämlich um Killers of the Flower Moon. Das sieht man auch vor allen Dingen an der Lauflänge. Ich glaube, der ging ja sogar über 3 Stunden. Wir haben ja hier schon häufiger an den 3 Stunden gekratzt. Und ich glaube, der lief sogar über 3 Stunden. Ja, sogar fast 3,5 Stunden. Wow. Und man muss halt ganz ehrlich sagen, das merkt man dem Film auch an. Es ist wieder ein vollgestopfter Film bis oben hin mit Schauspielern, mit Leonardo DiCaprio, Robert De Niro mal wieder, die auch schon einige Male zusammengearbeitet haben. Dann noch solche Gesichter wie Jesse Plemons und dann halt auch die Lily Gladstone, die halt vor allen Dingen für diesen Film ja, glaube ich, auch eine Oscar-Nominierung bekommen hat, die vorher noch nicht viel gemacht hat. Diese Native American Schauspielerin, sage ich jetzt mal. Und ja, darum geht es halt auch. Es geht vor allen Dingen auch so um, ja, um das Ausnutzen der Native Americans. Im damals, oh, lass mich raten, 1920 oder irgendwie sowas in
Oklahoma?
die Richtung,
Ach so,
glaube
die
ich, ne?
Zeiten.
Ja, muss das ja gewesen sein. Vor allen Dingen dann, wie sie halt den Reichtum der Native Americans halt so gesehen abgeschöpft haben, damals die weißen Businessmänner. Und es ist ein unangenehmer Film, es ist vor allen Dingen ein langer Film und es ist leider auch ein langatmiger Film. Ich sehe bei diesem Film eigentlich wie bei fast allem, wobei Leo in den letzten 20, 25 Jahren mitgespielt hat, ich sehe, wie gut das gemacht ist, auch vom Regisseur mäßig aus, weil ich glaube, Leo, der sucht sich auch nur noch Filme aus, die wirklich so in diesem Standard sind. Und ich sehe halt, wie gut das gemacht ist, absolut. Ich finde halt, Robert De Niro ist eklig. Leo ist aber auch richtig eklig in dieser Rolle. Auch, ich meine, so, man hat in den letzten 10 Jahren deutlich gesehen, dass er mittlerweile gealtert ist. Das sieht man in diesen Filmen. Das hat man dann halt auch schon in einem Once Upon a Time in Hollywood gesehen. Das sieht man jetzt vor allen Dingen auch in einem One Battle After Another. Der ist halt auch nicht mehr der Jungspund, der vor über
Aber das
20 Jahren
liebe
war.
ich ja.
Ich weiß, das hast du ja auch schon bei Hugh Grant und so geliebt, wenn die so männlichen Schauspieler so altern. Und das sieht man hier auch. Ich finde sogar, im Endeffekt, wenn du das vergleichst mit One Battle, der jetzt in diesem Jahr kam, sieht da in One Battle of Nada sogar noch irgendwie frischer aus als in Killers of the Flower Moon. Da sieht da noch fertiger immer. Das ist natürlich wahrscheinlich auch so, ist seine Rolle angelegt. Aber ich fand ihn auch schwerfällig. Das muss ich leider sagen. Wie gesagt, ich fand ihn nicht schlecht. Das will ich auch nicht sagen. Ich fand ihn einfach lang. Mir war er zu lang. Und ich bin nie komplett warm geworden mit Killers of the Flower Moon. Ich weiß, das war irgendwie ein Herzensprojekt von Martin Scorsese, der das lange machen wollte und da sich irgendwie auch durch zig Produktionsfirmen dann irgendwie ist das Projekt durchgegangen, bis es dann endlich, glaube ich, von Apple gemacht wurde. Aber ich wurde letztlich komplett mit dem Film nicht warm, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ich kann mich ja immer so in gewissen Filmen hineinfallen lassen und das habe ich bei diesem Film geschafft. Ich kann dich aber verstehen in der Hinsicht. Weil es gibt eine grundlegende Problematik. Ich rede mal jetzt nicht von dem Film, sondern wir bleiben auf unserem Thema, Leonardo DiCaprio. Und das Problem bei diesem Film ist, in anderen Filmen konnte er seine Rolle komplett weiter ausleben. Klar, er hatte so gewisse Rollen, die auch nach einer wahren Hintergrund, John Belfort zum Beispiel, oder The Wolf of Wall Street. Aber es gab viel mehr Rollen, die mir hergaben, wo er sich mehr viel ausleben konnte, viel mehr da sein konnte. Bei diesem Film hatte ich in dieser Hinsicht das Problem, ja, wer ist denn eigentlich die Hauptcharaktere? Man sucht sich ja bei manchen Filmen immer so ein bisschen raus, wer ist die Hauptcharaktere? Und es gab es bei diesem Film nicht. Da gab es Robert De Niro, Lily Gladstone, und eigentlich war es sie die Hauptrolle. Entschuldigung. Und Leonardo DiCaprio war halt nicht so die Hauptrolle. Und ich glaube, die Person, die er dargestellt hat, die nach einer wahren Begebenheit, also die gab es ja, die gab es auch nicht so her. Ich glaube, dass dieser Typ, Ernest Borghardt, ich weiß nicht, wie man das so richtig jetzt ausspricht,
weiß ich auch nicht mehr,
ist, glaube ich, einfach so ein kleiner, mieser Wichser gewesen. Und was willst du da so richtig gut herausspielen? Weißt du, was ich meine? Da gab es keinen Punkt so. Beim Schauen, als ich den Film angefangen habe zu sehen, habe ich mir auch so überlegt, okay, Leonardo DiCaprio, wo willst du hinaus? Wie bringst du die Rolle an uns herüber als Zuschauer, Zuschauerin? Und da kam nicht viel, weil da halt auch nicht viel herüberkommen kann. Es war halt ein versoffenes Arschloch und das war's. Dann, okay, die Laufzeit war ein bisschen zu viel. Eigentlich eine wichtige Geschichte, deswegen war es auch ein Herzensangelegenheit von Martin Scorsese. Aber für mich persönlich auf diese Rolle, auf diese Folge gesehen mit Leonardo DiCaprio, hat er für mich zu wenig herausgestochen. Er war für mich eher sogar in der dritten Riege für mich. Ich konnte ihn die ganze Zeit nicht einordnen. Jetzt so farblos, genau, so ein bisschen farblos war das so ein bisschen für mich. Ich werde ihn auch nie wieder gucken. Ich fand ihn, glaube ich, besser als du. Ich fand ihn besser als du, da bin ich mir sehr sicher. Aber ja, da hat was gefehlt an ihm. So. Aber jetzt,
The Grand Finale. Jetzt kommen wir zum großen Thema des Tages, würde ich sagen. Und dazu muss ich mal sagen, also ich habe eine kurze Sprachnachricht an Dennis geschickt, mit was ich cool fand. Aber wir haben noch nicht, also ich weiß noch gar nicht, was Dennis zu dem Film zu sagen hat. Und wir haben uns auch noch generell nicht weiter über den Film unterhalten. Dazu muss man sagen, One Battle After Another läuft dann jetzt im Kino. Dennis hat den gestern Nachmittag mit seiner Frau im Kino geguckt. Ich war witzigerweise nur die Vorstellung später am Abend im selben Kino.
Also ja, wir haben noch kurz rein, als ich raus.
Wahrscheinlich, ja. Wir sind so 19:40 ins Kino rein.
Ja, ich bin 19:50 raus.
Da saß ich aber schon im Saal dann. Wir saßen im anderen Saal.
Ja, ja, du bist immer nervös. Du musst immer früh im Saal sitzen. Ich kenne das.
So, und dann, ja, genau. Und deswegen wissen wir jetzt unsere Meinung noch nicht voneinander. Wobei, ich glaube, bei mir konnte man es gestern schon raushören. Also in meiner Nachricht an dich. Es geht halt natürlich um den Film von Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio. Hier können wir vielleicht mal doch mal kurz sagen, worum es in dem Film wirklich geht. Also es geht halt vor allen Dingen um Leonardo DiCaprio, der früher Teil einer Revoluzzer Gruppe war.
The French.
French 75 oder irgendwie sowas? 57?
75, ja,
ja. Ja, genau. Wo er auch seine Lebensgefährtin von ihm kennengelernt hat. Eine sehr einnehmende Frau, kann man wohl so sagen. die dann auch ein Kind bekommt. Und ja, ja, genau, sie bekommt ein Kind. So, wer sage ich dazu nicht? Und naja, und es gibt halt noch einen Major später, gespielt von Sean Penn, überrangt, wo wir vorhin schon bei dem Thema sind, was einzelne Schauspieler mit ihrem Mund machen können. Was Sean Penn in dieser Rolle mit seinem Mund macht, ist schon sehr krass, einfach so, wie er das spielt. Und dann geht es halt darum, ja, wie diese Frau dann auch irgendwann weg ist und Leo 16 Jahre später mit seiner jugendlichen Tochter irgendwo unter falschem Namen lebt und dann doch von diesem Major und seiner Eingriffstruppe gefunden wird und dann wie sie fliehen. Und im Endeffekt ist das der Film. Viel mehr drum und dran, jetzt auf den Kern genommen, gibt es nicht. Aber die Art und Weise, wie es erzählt ist, die Art und Weise, welche Rollen darin vorkamen, und ich kann schon mal sagen, ich fand den Film bombastisch, ich fand den überragend, ich fand den super. Es ist mein liebster Paul Thomas Anderson Film auf einen Schlag. Ich fand den besser als There Will Be Blood, ich fand den besser als Magnolia, ich fand den besser als Boogie Nights, ich fand den besser als The Master. Es ist mein liebster Paul Thomas Anderson auf Anhieb. Das habe ich gestern Abend im Kino schon gesagt, ich mochte diesen Film. Ich finde es mega, dass der Film es schafft, wo es ja auch um ein Thema um Migranten geht. Der Film macht am Ende eine Verfolgungsjagd auf. Ein Mustang verfolgt einen Dodge Charger. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Erinnert vielleicht ein bisschen an Steve McQueen's Bullet, einen uramerikanischen Film. Ein Ford Mustang verfolgt einen Dodge Charger. Das fand ich schon so witzig, als ich da im Kino saß. Und dann, einfach um dieses Migrantenthema noch mit reinzubringen, hast du noch eine dritte Partei in einem ganz hässlich hochgetunten Importwagen, natürlich Importwagen in dem Migrantenthema in diesem Film, der den beiden dann auch hinterherfährt. Diese ganze Sequenz ist so großartig, die ist so toll, wobei ich sogar fast die Sequenz mit, wo es um eine Linie geht und zwei Linien, die runtergeht, auch noch fast genauso gut fand. Wo sich dann zwei Charaktere in einem großen kirchenähnlichen Raum nur zu zweit sitzen und darauf warten, dass eine Maschine etwas ausspuckt. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen schockverliebt. Ich war überrascht davon, dass eine Regina Hall so gut schauspielern kann, die eine nicht nur eine kleine Nebenrolle hat, als auch ein Mitglied dieser French 75.
Guck in mein Gesicht, die war das, ne?
Ja, genau, die. Und ich find's krass, weil, ey, guck dir Scary Movie 1 an, die Frau, die da durchs Kino schreit und dann in der scheiß Toilettenkabine gekillt wird. Das ist halt dieselbe Frau. Und da denkst du so.
Hat die bei Scary Movie Teil 2 auch mitgespielt?
Natürlich. Ja, auch.
Wir auch, Mann, Alter, das sind ja meine Scary Movie Teile, Digga.
Das ist ja, mein deswegen meine ich. Und dann siehst du die in so einem Film und die macht das super, die spielt das richtig geil. Da war ich irgendwie so, okay, krass. Und in Chase Infinity, die Tochter spielt von Leonardo DiCaprio, instant Schock verliebt. Also wirklich, die fand ich auch so cool. Und generell, ich mochte diesen Film, ich mochte fast alles an diesem Film. Diese Szene auf dieser Straße, auf dieser Buckelpiste, nenne ich es jetzt mal, die ist so geil. Und das habe ich dir gestern schon gesagt, es gibt so einen Part über so eine Geheimorganisation. Das war für mich einfach Cone. Das war für mich ein Cone-Film. In dem Moment war das für mich einfach ein Cone-Film. Generell muss ich halt sagen, dass dieser Film nicht so krass viel Paul Thomas Anderson ist. Der hat mich sehr viel mehr an andere Filmemacher erinnert. Der hatte nicht so diesen Art wie ein, vielleicht doch eher so wie die Anfangssachen von Paul Thomas Anderson, sowas wie ein Boogie Nights oder sowas. Das würde ich da vielleicht noch eher ein bisschen drin sehen. Aber halt auf jeden Fall, wenn du es vergleichst mit einem Inherent Vice oder einem halt There Will Be Blood oder einem, wie heißt der Stricker-Film, der Nadelfilm mit Daniel Day-Lewis, der Seidene Faden. Das ist halt so humortechnisch was ganz anderes gewesen, was du halt bei Paul Thomas Anderson so auch gar nicht erwartet hast. Ich fand den teilweise so witzig. Und dazu muss ich nachher nochmal eine Geschichte erzählen, die ich dann nicht so witzig fand. Aber das hat mit dem Film selber erstmal nichts zu tun. Aber ich würde vielleicht erstmal übergeben an dich. Und jetzt will ich Pierre wissen, weil du hast bisher immer noch nicht zugesagt, was du für den Film hältst. Deswegen bin ich jetzt gespannt.
So, jetzt bin ich da. Anfangssequenz, wir beide sind ja öfters im Kino, wir sehen diesen Trailer und wir sehen so von wegen, okay, was war das für ein Film? Sieht anscheinend ganz cool aus, gehen wir vielleicht rein. Gut, dann kamen die ersten Filmkritiker raus, die wir immer folgen, die aus irgendwelchen Gründen früher ins Kino dürfen als wir, noch. Und dieser Film wird sowas von mega gehypt und privattechnisch konnte ich halt die Chance mal wieder nutzen, mit meiner Frau mal wieder ins Kino zu gehen und da haben wir gesagt, okay, komm, Lea, lass uns ins Kino gehen, der Film wird cool. Und von weg, wir hatten einfach einen richtig coolen Kinoabend gehabt. Wir haben uns durchgefressen, wir haben uns durchgetrunken. Es gab auch Eis, 10 for 2, wirklich, wir haben richtig eskaliert, Digga. Und das Coole war ja, was du gesagt hast, noch von wegen, Gott, das ist ein Nerven-Kinosaal, weil Benny hat mir die Sprachnachricht geschickt, hat gesagt, er hat den vollen Kinosaal gehabt,
Genau darauf wollte ich
1948.
nämlich gleich zu sprechen kommen.
Das hat richtig mega genervt. Und das hasse ich, Leute. Ey, wenn ihr im Kino seid, haltet eure Scheißfresse wirklich. Außer wenn ihr Komödien guckt, dann seid laut, dann lacht oder habt Spaß. Aber bei solchen Filmen, haltet eure Kackfresse. Wir waren Gott sei Dank im Kino 2 unten drin, in dem kleinen Kino, wo ich dachte, vielleicht ein bisschen klein für diesen Film. Nee, hat wunderbar gepasst. Astor, Film Braunschweig, Filmtheater Braunschweig, auch für kleine Seele wunderbar. Wir saßen ganz hinten in der Reihe. Immer schneller Weg zur Toilette, immer schneller Weg zur Theke, um was Neues zu bestellen. Der Kinosaal war spärlich besetzt und alle, die da waren, haben respektvoll diesen Film geguckt. Top. Das hatte ich Gott sei Dank nicht das Problem bei dir. Ich hasse laute Leute im Kino. Haltet die Fresse, Mann, Alter.
Soll ich vielleicht da direkt einspringen, nochmal ganz kurz meine Geschichte erzählen, dann kannst du zum Film kommen, weil du hast ja jetzt ja schon angesprochen. Okay, ja, also bei uns, ich habe es ja schon gesagt, der Film hat seine witzigen Momente. Das Problem ist, hinter uns saßen ein paar Männer. Ich meine, ich kann damit vorleben, wenn ihr im Kino lacht, ne? Aber wenn ihr wirklich so dieses typische alte Männer, und das wirklich bei den, also wirklich nur bei der normalsten Szene. Also, wenn es mal diese Momente gibt, wo man schallend lachen kann, dann kann ich das so haben. Das Problem ist, wenn du direkt hinter mir sitzt und wirklich bei jeder normalen, stinknormalen Szene das machst, irgendwann wird es nervig. Und ich will denen ja auch nicht absprechen, dass die eine gute Zeit haben, aber irgendwie, die versauen mir meine gute Zeit, haben sie das halt bei dem Film nicht geschafft, weil der Film zu gut. Also, jetzt muss ich auch nochmal einen ganz kurzen, weil du auch gerade das Astor gelobt hast. Und ich lobe das Astor auch sehr, sehr gerne. Ich gehe da sehr gerne hin, nach Braunschweig ins Kino. Gestern mitten im Film, so nach einer Stunde 30 oder so, ging plötzlich für eine Minute das Licht an, während der Film lief. Und dann haben sie das Licht einfach wieder ausgemacht. Das habe ich auch noch nicht im Kino, also jetzt ohne Pause oder so. Einfach nur das Licht ging an während des Films und dann ging es wieder aus.
Da kannst du sehen,
Okay.
in Braunschweig funktioniert doch das Licht. So, während des Films. So.
Und noch eine andere Sache, weil ich auch noch dabei. Ich saß auch noch rechts neben einem Herrn. Ich will ja dem ja auch nichts absprechen. Und wenn ihr einen Film gucken wollt, der saß auch alleine da. Ich gehe auch gerne allein ins Kino, alles gut. Aber man kann ja auch darauf achten,
Dass man duscht.
ja, dass man duscht und vielleicht nicht ganz
Oh,
unangenehm riecht. Also ich glaube, der war irgendwann auch genervt
nein.
von denselben Hahaha-Leuten, dass er sich irgendwann umgesetzt hat und sich irgendwie ganz an der Seite gesetzt hat. Darüber war ich dann sehr froh, weil er hat sich zwar deswegen umgesetzt, aber ich war froh, dass er sich umgesetzt hat, weil er roch sehr unangenehm. Also deswegen, Leute, leise sein im Kino ist ganz nett und bitte auch nicht stinken, das ist auch ganz nett. Vor allen Dingen für die anderen um mich herum, wollte ich nur mal erwähnen.
Digga, ey. Mies. Gut, dann hatte ich
Deswegen, also
hier.
es war tatsächlich, wenn ich den Film rausnehme, war das eigentlich in den letzten Jahren einer meiner nicht so schönen Kinobesuche, aber der Film hat es halt einfach rausgerissen. Jetzt kannst
Dann
du.
haben wir die Eckpunkte raus. Komm ich zum Film. Wie kann man diesen Film beschreiben? Also von den Filmkritiken war es halt von wegen der Thriller, an dem man sich noch die nächsten 10 Jahre erinnern kann und sonst was. Spoiler vorweg für mich, ich würde ihn nicht beschreiben als einen Thriller, den ich mich in 10 Jahren noch erinnern werde. Ich kann diesen Film nicht unter die Kategorie Thriller einordnen. Es ist für mich so eine neue Art von Film. Und das finde ich ja das Coole, das Neue daran. Und ich hatte dir auch so ein bisschen die Filmidee heute mit eingebracht, oder die Podcast-Idee. Sind alte Filme wirklich cool oder hängen wir uns da drauf auf, weil die alt sind? Weil neue Filmerinnen haben vielleicht viel coolere Ideen. Und das hatte dieser Film. Ja, man fängt immer mit dem Positiven an. Ich mach's andersrum, weil ich will den Film nicht schlecht machen. Ich fange mal mit den Negativen an, wenn man das so sagen darf. Was mich so ein bisschen gestört hat bei diesem Film. Benny, du musst jetzt gerade festhalten, mich hat Champagne ein bisschen gestört. Das ist ein großartiger Schauspieler. Er hat seine Rolle auch in diesem Fall auch großartig gespielt. Ich habe sie bloß nicht gecheckt in diesem Film. Wie du es gesagt hast in dieser Sprachnachricht. Du hast das Gefühl, wir Burn After Reading. Und bei Burn After Reading hat man sich so gefühlt von wegen, um was ging es da eigentlich?
Genau.
Und genau bei ihm, ich konnte ihn die ganze Zeit nicht einschätzen. Was will er? Was ist seine Intuition? Also, ich hab's nicht gecheckt.
Er wollte in diesen Zusammenschluss da rein, ne? Also das war ja dann schon so sein größtes Anliegen.
Ja, aber ich fand ihn, ist er der knallharte Kommandeur, der diese Leute sucht? Das kam nicht die ganze Zeit gut rüber. Ja, also der hat nicht so ganz reingepasst. Das war so ein kleiner Fremdkörper. Weiß ich nicht, kann ich nicht erklären. Also bei ihm wurde ich nicht so ganz warm. Alles andere mit den mit der Frau, mit der Tochter. Ich habe es sogar so auch sogar verstanden, die Tochter eigentlich die eigentlich keine Zungenhänger Revolucerin ist, die ja eigentlich nur eine Tochter ist von diesem Typen, der da irgendwie in den Wäldern da wohnt. Aber die sollte ja so ein bisschen implizieren diese Gen Z Generation. Das hat man ja gemerkt, als sie seine ihre Schulkameradin, ihre Schulfreundin da interviewt wurde von diesem einen Kommandanten. Und die alle ihre Schnauze gehalten haben am Anfang mit der Handynummer und so, ne? Okay, Spoiler jetzt ein bisschen, aber naja, ist ja. Da hat man so ein bisschen das gemerkt. Also es war stimmig mit der Hinsicht. Aber ich mache mal kurz wieder so ein Backflash zu Leonardo DiCaprio. Der war einfach verdammt cool. Und die einzige Rolle, die er mit ihm mitgehalten konnte, war Benicio del Toro, der einfach so entspannt cool in diesem Film mitgespielt hat. Ich habe jede Sekunde mit ihm genossen. Diese ganze Sequenz, wie die da in dieses eine Gebäude da reinrennen und er ist so ein bisschen koordiniert.
Ja, mit der Steckdose, ne? Das ist so großartig.
Oder diese ganzen Menschen koordiniert hat. Ich habe es geliebt. Wirklich. Lea meinte so, die ganze Zeit kam sie zu mir rüber. Wie entspannt ist er, dieser Typ? Wie entspannt ist dieser Typ, ey? Also, ne, also, sehen wir mal wieder bei dir, Leonardo DiCaprio. Eine richtig verdammte coole Sau. Und was, glaube ich, so ein bisschen, ich komme gleich zu dem besten Moment des Films, da hast du das auch schon erwähnt, aber was ich am zweitcoolsten fand in diesem Film war, das Telefonat, was er immer wieder führen musste. Wie spät ist es, Benny? Benny, wie spät ist es? Das war so mega cool, Alter, wie er das, dieser Spruch. Hör zu, in den letzten 16 Jahren habe ich sehr viel Alkohol und Drogen genommen und ich liebe beides wirklich sehr, sehr dolle. Und deswegen kann ich mich jetzt nicht wirklich grandios.
Ja, das war leider so eine Szene, die mir ein bisschen schmalig gemacht wurde durch mein Kino, aber das kann ich dem Film nicht anlassen.
Bei mir war es still und ich hab's geliebt, wir haben es geliebt. Ich spreche gerade für Lea, für mich. Mit der Sequenz, mit dieser Autosequenz, das ist Kinokunst.
Ja, das ist halt mit geil, dafür gehst du ins Kino.
Das ist Kinokunst. Okay, Chapeau an dich, wenn du wirklich das selber herausgefunden hast mit den Automarken, ja, das ohne weiß das ich. Irgendwo gelesen zu haben.
Das weiß ich, das fällt mir immer auf. Und das machen amerikanische Filme sehr, sehr häufig. Das Mustangs, Dodge Chargers jagen, genau, weil sie halt immer Bullet zitieren.
Ich spreche mal für einen Teil meiner Community, für unsere Community, du bist ein Freak, Ben. Positiv gemeint. Ich fand es einfach nur so cool mit den Hügeln. Ich hab mich ja in meinen Sitz fallen lassen. Diese drei Autos und diese, boah. Das Einzige, was Lea gesagt hat, das hat mich auch ein bisschen kaputt gemacht. Sie meinte so, aha, jetzt ist sie extra. Okay, wir spoilern jetzt, Digga.
Ja, dann lassen wir das.
Machen wir privat. Wir wollen den Film nicht spoilern. Wir können nur sagen, an dieser Stelle, großartiger Film. Ich weiß, ob ich ihn so mega geil finde wie viele andere, weiß ich nicht, aber ich finde ihn schon mega gut. Letzten Abschluss, was ich noch bei Leonardo DiCaprio sagen muss, ist, was mich all die Jahre noch durchgefüttert hat, ich gucke die Filme ja immer auf Deutsch, ist seine Synchro. Und Respekt an seine Synchro. Ich liebe seine Synchrostimme. Und ich weiß nicht, ob ihr es machen wollt, aber Respekt an den Synchronsprecher. Ich will ihn auch nichts Schlechtes reden, aber es tut mir leid. Gott, wie heißt er denn? Ich will ihn echt nicht schlecht reden, aber wenn ihr an Leonardo DiCaprio denkt, dann denkt ihr nicht an ihn. Es tut mir leid. Gott, wie heißt er denn? Aber du hast ihn auch, weißt du, wie er aussieht?
Nee, ich weiß nicht, wie er aussieht.
Ja, wie ein gemütlicher Typ so.
Okay.
Vielleicht so ein bisschen wie unser Alex. Aber, Gerrit Schmidt-Voss. An dieser Stelle, vielen lieben Dank, mein Lieber. Du hast eine wunderbare Synchronstimme für meinen einer meiner Lieblingsschauspieler geleistet. Wirklich. Respekt. Ich liebe Leonardo DiCaprio's Synchronstimme. Musste ich jetzt mal loswerden.
Ja, siehst du, das, ich kenne, also ich, es gibt natürlich so ein paar Synchronsprecher, die man kennt, aber den Herrn kannte ich tatsächlich nicht.
Na, er hat schon ein paar gemacht. Willst du noch was sagen? Das ist eine lange Folge geworden.
Ja, eben, das ist ja auch schon eine lange Folge geworden und ich meine, das war jetzt hier unser großer Abschluss halt mit dem aktuellsten Film und weil da, man hat ja schon gemerkt, der hat sich ja wirklich in den letzten 10, 15 Jahren auch wirklich nur noch die ganz großen Filme ausgesucht. Also deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir ihn dann demnächst wiedersehen werden. Und mit dem Film, jetzt hat er halt auch hoffentlich wieder Argumente, wirklich nur noch die ganz großen zu machen. Dann wird es wahrscheinlich auch weiterhin so gehen, weil ich glaube, aus den Jahren der ja, Mann in der Eisernen Maske und Marvins Töchter, oder das war vielleicht ein bisschen vorher, mein Ding, aber auch Blood Diamond oder der Mann, der zu viel wusste. Aus den Phasen sind wir raus. Es kommen halt wirklich nur noch die Once Upon a Times in Hollywoods, die Killers of the Flower Moon, The One Bad Love. Dann macht er wieder 2 Jahre Pause, chillt sich mit seiner jungen Freundin auf irgendeine Insel und dann macht er halt wieder so einen Film. Und ich meine, er hat sich's
immer
verdient.
Mit einer neuen, weil die immer alt werden, aber die bleiben irgendwie, so, wisst ihr, was ich meine? Immer 20.
Kleiner Versel. Ja? Den Spruch kennt er. Ja, aber nee, er hat halt einfach eine Vita, über die es sich zu reden lohnt. Das haben wir heute gemacht und das kann man sicherlich, weil wir gerade das Thema hatten, wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch machen, weil bis dahin kann er wieder 2, 3 weitere solche Banger raus. Ist halt einfach so, der wird, ich gehe davon aus, dass wir mit einem Leo DiCaprio halt dealen werden, bis er alt ist, weil ich glaube halt, der macht halt den Jack Nicholson, der wird dann im Kino alt und macht bis dahin geile Filme. Und davon gehe ich halt auch aus und deswegen werden wir von ihm wahrscheinlich
gleichzeitig alt, Benny.
Das stimmt.
Wie wir, glaube ich.
Er hat nur ein bisschen mehr Money als wir. Sprich für dich selber, ne?
Ja, dafür hatte ich heute 2 Jever.
Ja, ich leider nicht. Aber ich denke, dann können wir auch erstmal Schluss machen. Ich sag tschüss. In 2 Wochen hört ihr mich und Alex. Das steht schon fest, das ist nämlich sogar schon aufgenommen. Und was ihr danach hört, vielleicht gibt es dann nachher sogar mal wieder ein Verhör. Mal schauen, wie es unser Zeitplan zulässt. Und ich übergebe zum Abschluss an Dennis.
Ich habe immer noch wirklich keine so richtige Ahnung, wann und wie unsere Folgen rauskommen, aber ist auch egal. Geht ins Kino, benehmt euch da, seid geduscht, seid leise und kauft dort ordentlich Bier und Popcorn und bleibt uns treu. Ich hab euch lieb, au revoir. Ciao, ciao.
Ciao.
Filmfellers, 3 Jahrzehnte vor der Glotze.